Sagt Hengi Anakis, wissen Sie was? Es kommen alle immer wieder zurück.
Zwei kleine Nerds.
Jo, was geht ab? Zwei kleine Nerds plus eins. Willkommen, willkommen zu einer neuen Folge mit Sebastian, mit dem Gast Eyup und Pavlos. Eyup ist die plus eins. Ja, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, vielleicht so ein, zwei Sätze zu dir.
Vielleicht auch du? Drei oder,
oder
vier.
Oder drei oder vier, vielleicht wer bist
Gott,
du?
Gott, mit Eyup wird es eine lange Folge, glaube ich.
Das wird eine lange
Folge.
Das
habe ich ja gesagt. Ich hoffe, ja, macht euch mal eine Kanne Kaffee lieber, weil ja. Könnten drei Stunden werden.
Ja, mal schauen, wie die, oder wir machen einfach nochmal, da kommst du halt einfach nochmal.
Ja, oder so. Oder ich bin gnädig und lass euch schon nach
oder,
zwei
oder
Stunden
oder du gehen. Kommst nochmal und machst beide Male drei Stunden.
Ich bin der Eyup, ich bin der Geschäftsführer der Sorven GmbH. Das klingt alles ziemlich krass, aber...
Es klingt nicht so krass, es ist krass.
Aber es ist am Ende
wir
so, dass
direkt
wir...
Dass wir bei der Intro.
In unserem Kern machen wir Entwicklung und Spieleentwicklung, aber auch Webentwicklung und alles Mögliche an Entwicklung, was es so gibt. Und versuchen natürlich die Welt ein Stück weit mit Tech besser zu machen und halt unsere Message rauszutragen. Das ist so ein bisschen
was. Was ist eure Message?
Unsere Message ist Hessen rocks. Und, Hessen rocks, und okay. Wir kommen wieder zurück als quasi diejenigen, die aus der Asche emporsteigen.
Geil.
Und zeigen, dass Deutschland nicht eingeschlafen ist, sondern dass hier Innovation noch entstehen kann.
Also vom Bordstein zur Skyline?
Ja, so ungefähr, so aber nur nicht so schnell, wie man vielleicht denkt.
Okay, lass mal kurz einen kleinen Schwenk machen vom Eyup, von der Intro, danke dafür. Kurz zu den Getränken.
Oh yeah.
Sebastian, du hast die Wahl. Also wir haben jetzt Non-Alcohol Day heute, Episode.
Ja, habe ich schon gemerkt.
Du hast die Wahl zwischen dem, was du gerade in der Hand hast und dem, was ich in der Hand habe.
Ich nehme das, was ich in der Hand habe.
Okay, weil ich habe ein Völkel Bio Zisch Natur Orange.
Geil, warte, ich zische kurz, um das zu untermalen.
Ja.
Achtung, ASMR-Zisch.
Wir hatten schon mal Biozisch, ja, ist bestimmt doppelt jetzt.
Okay, ja, okay.
Ich habe einen Juice.
Warte,
Proteinsoda, oh Gott, Proteinsoda, kann ich nochmal tauschen?
Proteinsoda? Ja, wir können tauschen.
Lime, Papaya. Nee, aber ich probiere das mal.
Okay.
Was und du, Eyup?
Und ich habe einen Akao. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ein was?
Das ist ein Energy Drink mit Pink Grapefruit.
Sag nochmal.
Akao.
Akao? Okay, cool, nie gehört.
Oder?
Akao.
Die hatten wir damals, habe ich palettenweise im Büro gehabt. Ich habe auch Zau.
Cheers.
Cheers, Leute.
Cheers. Cheers, ja. Cheers.
Die Verlängerung, genau.
Aber wir hatten schon mal Biozisch, stimmt, du hast recht. Ich hoffe aber nicht diese, ich glaube nicht diese Naturorange.
Also wenn du jetzt das erste Mal was doppelt getrunken hast, dann weiß gar nicht, ob unsere Excel-Datei das kann. Da sind bestimmt so Validierungen drauf und dann fliegt ihr mir um die
Ohren. Noch mit Excel.
Oh mein Gott.
Ja, richtig genutzt. Ja, klar. Woher sollen wir wissen,
ihr müsst ja auch den Namen gerecht sein des Podcasts, genau.
Ja, eben.
Ja.
Sehr cool.
Und woher sollen wir wissen, was wir vor einem Monat getrunken haben? Oder?
Ganz kurz mal eben, bevor wir jetzt hier so ins Thema Game Development und so einsteigen. Ich bin immer noch so geflasht von unserer letzten Folge, ne?
Ja gut, aber ich glaube...
Es hat mich komplett weggeschickt, was wir da gemacht haben.
Das glaube ich, kann ich gleich erzählen, was wir also diese Folge kommt nach dieser Folge.
Ja, ja. Nein, nee, oder? Die kommt danach.
Das
war vor zwei Wochen.
Ja, ja, stimmt. Ich glaube, weil
komplett
halt...
weggeschickt.
Ich glaube, weil halt... du hast zum ersten Mal sowas gemacht, ne? So geweiht.
Komplettes Projekt, ja. Mhm.
Ja, okay.
Ja, ich lasse mir schon mal hier meine Funktion oder eine andere Funktion bauen. So.
Das ist krass.
Aber komplettes Projekt, Alter.
Wir haben halt innerhalb von zwei Stunden,
ich glaube zwei Stunden und geschnitten waren es irgendwie noch eine Stunde 20. Oder
ja, so. Ja, aber ich meine zwei Stunden wirklich haben wir einen Prototypen gebaut.
Würdet ihr sagen, dass das stimmt auch, was man sich so über Vibe Coding erzählt, dass es für prototypische Zwecke super ist, aber mehr auch nicht?
Wir haben uns den Code halt nicht mal angeguckt.
Wir haben uns den Code nicht mal angeguckt.
Ah, okay.
Es läuft.
Es hat einfach funktioniert.
Wir haben den Test schreiben lassen auch, damit er das alles testet. Wir haben eine Datenbankschnittstelle, Mandantenfähigkeit.
Was habt ihr dafür verwendet?
Eine Technologie, die ich, also was heißt ich sogar, aber die wir nicht kannten. Irgendein neues Frontend-Framework, White heißt es.
White, okay.
Ja, kannte ich gar nicht. Und gesagt, wir haben ihn gefragt, mit welchen Technologien würdest du es machen? Und hat er White vorgeschlagen. V-I-T-E. Wir haben das gegoogelt. So irgendein neues fancy Framework.
Mhm.
Und dann sagt, ja, okay, mach mal.
Der Punkt ist eh, ich glaube, es ist scheißegal, ob das jetzt hinten raus guter Code oder schlechter Code ist. Aber allein, dass das geht und augenscheinlich funktioniert, wird dafür sorgen, dass in 2 Jahren keiner mehr bereit ist, einfach Geld in die Hand zu nehmen für Softwareentwicklung. Oder vielleicht noch 10 oder 15, 20% von dem Geld, was du heute so an Budgets hast, ja, wahrscheinlich.
Ja.
Weil du musst ja, guck mal, stell dir mal vor, ein Management kriegt jetzt mit, was wir da in 2 Stunden gemacht haben. Und vergleicht es und sagt, okay, früher hat es halt 2 Wochen gedauert. Warum sollte ich das Geld noch ausgeben?
Mehr.
Das hat mehr, ja, okay, gedauert. Dann 4 Wochen.
Ja, ja.
So, warum sollte ich das Geld noch ausgeben? Weil so für so ein Management augenscheinlich, da kannst du ja nicht mit Codequalität und Wartbarkeit und so argumentieren. Ja. Na, oder oft nicht, weil augenscheinlich funktioniert es ja. Und was ist denn noch Wartbarkeit? Weil es muss ja kein Mensch mehr warten. Du speicherst ja den Kontext der AI ab und beim nächsten Mal macht die AI halt die Anpassung. Dann ist ja auch Wartbarkeit gar kein Argument mehr. So, ne? So, und jetzt erklär mal einem Management, warum du noch 4 Wochen lang einen Freelancer einen Stundensatz von 70, 80, 90 Euro bezahlen willst, wenn du auch einem Praktikanten irgendwie 100 Euro im Monat für Cloud Code geben kannst und sagen kannst, mach mal.
Ich gehe da 100% mit.
100%. Das ist richtig hart, ey.
Aber außer
ich sag nicht, dass es gut ist, ne?
Dass es so kommen wird. Ja. Ich gehe 100% mit, außer bei dem Punkt, dass es schon besser wäre, ich sag's, dass man das machen muss, aber wäre besser, wenn jemand schon mit mindestens 5, 6 Jahren Erfahrung vibe-codet. Weil er das so ein bisschen steuern kann. Wir haben jetzt auch nicht viel gesteuert.
Pablo, aber du hast, guck dir doch mal die Prompts an, die du da reingehauen hast.
Ja,
komplett, also
das
kein Vorwurf, aber komplett unkoordiniert, unzusammenhängend, keine Satzzeichen, falsche Rechtschreibung.
Ja, genau.
Du hast einfach bisher war ja immer noch so ein bisschen die vorherrschende Meinung so, okay, AI kann zwar krass coden, aber nur, wenn du gute Requirements reingibst.
Nee, das stimmt
nicht. Und deswegen sind wir safe so.
Ja, ja.
Aber wir haben komplette Scheiß-Requirements da reingegeben. Ja,
wir haben immer wieder so geändert, machen noch so eine Funktion rein.
Du hast einfach völlig unkoordiniert da runtergetippt, ohne Satzzeichen, was du so im Kopf hattest.
Genau.
Und die Software ist trotzdem gut geworden. Also was heißt gut, aber benutzbar geworden.
Sie ist benutzbar geworden. Also gut, ja, okay, kann man das auf jeden Fall codetechnisch wahrscheinlich jetzt 100% kann man hier und da was. Achso, was wir auch noch gemacht haben, was geil war, das war richtig cool. Wir haben den Code einer anderen AI gegeben. Also das war dann Visual Studio Code mit ChatGPT Model und haben die dann reviewen lassen. Also was dann Claude gebaut hat. Und haben das Feedback wieder Claude gegeben.
Oh, okay.
Ja.
Und dann konnte er sich selbst verbessern.
Ja, genau. Aber ich halte immer noch dran fest, also kommt auf an, immer was eine Firma das ist, aber ein Konzern zum Beispiel, bin ich mir sicher, der würde jetzt keinen Junior Vibe coden lassen und dann das irgendwie für einen Kunden oder sowas. Das bin ich mir sicher, aber könnte ich mir nicht vorstellen.
Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das
so für eigene Projekte, für kleinere Kunden und sowas. Ich hätte auch ein bisschen Angst, dass jetzt irgendwie. Ich würde es erst online stellen, wenn ich mir das schon ein bisschen näher angeguckt habe, das, was wir jetzt gebaut haben. So. Einfach nur so, keine Ahnung.
Aber wenn du diese Ausgangslage hörst, Sebastian, dann überleg mal, was jetzt große Firmen auch noch so on top haben. Die haben Compliance. Die haben ganz viele andere Richtlinien, die auch noch irgendwie abgedeckt sein müssen. Also 2, 3 Jahre finde ich sportlich. Ich glaube, der Markt wird definitiv kleiner, das stimmt schon. Das wird
trotzdem passieren.
Aber es wird nicht top-down passieren, das wird bottom-up passieren. Das heißt, die Kleinen gehen vor, zeigen, wie es funktioniert. Und dann wird es irgendwann mal adaptiert, sobald es halt auch eingesessen ist und Best Practices vor allem existieren. Weil du brauchst ja vor allem als große Company, glaube ich, erstmal Leute, die es überhaupt können. Und das kommt meistens so von diesem weil man selber einfach Interesse hat. Also viele machen es ja auch leidenschaftlich einfach, sich mit Tech zu befassen. Und dann hast du aber auch noch natürlich diese Use Cases von Mittel- und kleinen Startups, die das dann halt eben voranpreschen. Und dann hast du noch diese große Komplexität, dass du ja auch solche Systeme brauchst, die in deiner Umgebung funktionieren. In deiner eigenen Umgebung, die jede große Company für sich selber aufgebaut hat. Und das sind halt so Anpassungen. Klar, es wird ja dadurch weniger, aber ich glaube, das wird nicht in 2, 3 Jahren möglich sein, diese ganzen Transformationen und die Veränderungen in den Personen auch schon zu haben. Ja. Davon haben wir einfach zu wenig, ja. Gerade wir werden es erleben. Aber ja, wir werden es sehen. Ich glaube, es wird aber kommen, ja. Und ich glaube auch.
Und ich glaube auch, dass, also, wir sind noch sehr weit hinten dran in Europa. Ich glaube, in USA ist das schon gesetzt. Da kannst du kein Tool bauen ohne AI-Agent hinten dran oder so. Oder irgendwie noch irgendwie Automatisierung hinten dran funktionieren und so. Und das hier hängen wir noch ein bisschen hinterher. Also. Aber ich glaube, es wird schon relativ schnell gehen, weil wenn wir uns die Entwicklung anschauen vom letzten Jahr, von den letzten 2 Jahren, ist ja eine krasse Entwicklung. So. Mhm. Ich weiß noch, wie wir zusammen saßen in diesem Café und da haben wir so Python-Zeug
gedebuggt, ja, diese genau. Fast-API-Geschichte da.
Richtig,
ja.
Genau. Und da haben wir so Python-Zeug gedebuggt und das war noch sehr, sehr buggy. Ja, also da hat dann auf jeden Fall Limits und das hatten wir das Gefühl ja gar nicht gehabt. Also jetzt ist das sehr subjektives. Nicht nur, aber auch, aber das, also wie gesagt, wenn du richtig das einsetzen kannst, das kann dir das kann dir so viel Arbeit abnehmen. Ich habe jetzt meinen ersten kleinen Mini-Agent gebaut, habe ich auch geschenkt.
Ja, hast du erzählt. Oh,
cool. Damit er meine Invoices schreibt.
Nice.
Der fragt mich so,
du hast gar kein Invoicing-Tool mehr, du hast einen Agent dafür.
Ja, der
hat sehr gut. Ja. Ich habe mir nämlich auch noch keins angeschafft und habe mir ganz überlegt, was soll ich denn eigentlich machen? Und
einfach
mal einen Agent machen.
Nehm mein Skript oder so. Das ist nicht meins, sondern Claude hat es geschrieben. Ich hab gesagt, was er machen soll. Und er hat halt an meinen Invoicen gelernt, wie die aussehen sollen. Mhm. Die sind auch nur speziell auf mich, meine Adresse und so, bla bla, meine IBAN.
Mit Logo, allem drum und dran.
Ich habe kein Logo.
Ah, okay.
Aber das wäre jetzt auch kein Problem.
Ja, das würdest du aber noch einsetzen.
Das wäre ein PDF-Generator und dann das ist ja kein Problem, da anstatt Texte Bild reinzumachen.
Nee, das würde er nicht selber reinsetzen. Wir haben ja auch an dem Vibe-Coding-Projekt, wir haben nichts selber gemacht. Ne? Wir haben also Logo, Name der Software, alles kam von der AI.
Ja.
So, also da mal so ein Logo, die PDF reinsetzen, das machst du also auf gar keinen Fall händisch.
Das Einzige, was wir gemacht haben, händisch, war, wir haben das Logo zugeschnitten. Aber das hätten wir wahrscheinlich auch prompten können, aber das wäre dann so lang geworden wahrscheinlich.
Croppen wollte er nicht. Ne?
Ja, genau, wir haben das gecroppt, genau. Ja. Wir haben es einfach nur weißen Rand so weggeschnitten und das war's. Mehr haben wir nicht. Also das war das einzige Manuelle. Name ist von ihm, von der AI und Logo auch und Claude Code und in Kooperation mit ChatGPT.
Ja, ich habe sehr viel jetzt, wo ihr gerade so über AI und Generierung spricht, ich habe sehr viel mit Adobe gearbeitet, weil Adobe benutzt ja selber inzwischen sehr viel AI in Adobe Photoshop oder den ganzen anderen Programmen, die sie so haben. Und das ist bemerkenswert gewesen für mich, wenn du schon bereits vorhandene Visuals hast, wie krass du sie nach links, rechts, oben, unten in jeder Himmelsrichtung eigentlich erweitern kannst. Und zwar sehr sinnvoll sogar, ja. Mhm. So dass du dir gar keine Gedanken machen musst, wie kriegst du das jetzt irgendwie auf das Format, das jetzt irgendwie eine ganz spezielle Plattform unbedingt braucht, aber es wurde so nett kreiert und jetzt musst du irgendwie, keine Ahnung, sinnvoll 100 Pixel in der Breite nochmal hinzufügen.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Und du selektierst den Bereich, du sagst generiertes Füllen, ab geht's und das ist einfach sinnvoll. Das ist unglaublich. Also das hat so viel Zeit gespart tatsächlich. Klar, du musst da noch immer so ein bisschen anpassen. Du musst es im richtigen Format exportieren. Du musst es hochladen händisch, weil es gibt keine AI, die für dich auf diese Plattform geht und es hochlädt und allem drum und dran. Ja, diesen ganzen Drumherum, das hast du noch, so eine Steuerung. Ne? Aber ansonsten, es war krass einfach nur, ja. Wie der mir komplett es abgenommen hat, jemanden dafür zu engagieren. Weil ich da hätte ganz sicher da 4-5 Stunden rumgemacht, bis ich da was Gutes hingekriegt hätte. Mhm. Und hätte mir gedacht, oh nee, das mache ich nicht. Ne? Ich werde mir irgendwie jemanden noch finden auf Fiverr oder so. Mhm. Aber so habe ich es gar nicht erst überhaupt machen müssen. Diese 1-2 Stunden Zeit, die du für Fiverr investierst, bis du überhaupt jemanden findest, habe ich dann halt eben in Adobe rein investiert und dann ging es auch relativ flott, weißt du. Und konntest halt ein bisschen durchiterieren und dann hast du mega geile Visuals, ja. Und das, jetzt wo ich über Visuals rede, so sind ja auch viele Visuals entstanden, also erweitert worden, die wir für MyDMA, unser Spiel benutzen, das wir jetzt vor 3 Wochen als Demo veröffentlicht haben. Also die Basis habe ich selber gebaut, da habe ich einige Sachen eingekauft, aber dieser kreative Impuls dann letztendlich mit, wie kann man beispielsweise so einen sehr schönen Hintergrund mit Wolken und bläulichen Elementen darstellen, aber auch mit Inhalten vom Spiel in dieser Kombination. Mhm. Das war so ein Mix aus Adobe, mir und ein paar Sachen, die wir noch eingekauft haben, wie zum Beispiel die Vögel, die man auf diesen Logos sieht. Ja. Es war sehr interessant, wie alles zusammenkam quasi in diesem Prozess. Und du dann, und so ging es mir. Ich habe innerhalb von einer Woche alle Visuals erstellt. Mhm. Selbst das Roll-Up. Alles war in einer Woche fertig. Und das war echt Hammer, ja.
Ja.
Es war zwar noch immer sehr zeitintensiv, aber dennoch war ich als jemand, der Laie eigentlich ist, in der Lage, das innerhalb von einer Woche abzuschließen, das ganze Ding.
Das hat auch gerade einen krassen Sprung gemacht, finde ich. Also ich habe im November, als wir da auf der Comic-Con zusammen waren, die Roll-Ups, die habe ich noch von einem Fiverr-Typen machen lassen, weil die Bildgenerierung da einfach noch nicht so weit war. Und jetzt, keine Ahnung, wann der Knick war, so Anfang Januar, Ende Dezember irgendwann. Aber das ist völlig krass, was ChatGPT und wie heißt hier dein Bananarama-Ding da?
Ja, Nano-Banana.
was die inzwischen machen. Ja, also ja. Wir haben hier die ganzen Thumbnails für den Podcast und genau wie du sagst, ne, du hast es irgendwie square und brauchst das Landscape oder umgekehrt und das ist einfach krass.
Ist einfach krass. Vor allem fand ich es auch interessant, also ich habe jetzt auch Gemini und ChatGPT benutzt und habe einfach mal Prompts rausgehauen und ich dachte eigentlich, wow, alle sagen ja, das neue Modell, dieses Banana-Modell, ist wirklich sehr, sehr gut, was es ja auch ist. Aber hab dann so festgestellt, so gewisse Use Cases kriegt er einfach gar nicht gut hin. Beispielsweise hatte ich ein Visual gehabt und ich wollte einfach nur Badges drauf haben, so jetzt veröffentlicht, so now available, now on Steam oder was auch immer. Ja, wir hatten das für Trash Funk, unser erstes Mobile Game, vor einem Monat gehabt. Da wollte ich einfach nur now available on Google Play. Ja, ich wollte einfach nur ein Badge haben. Und dann habe ich es rübergegeben, das Visual. Und Gemini hat daraus sowas sehr, sehr Einfaches gemacht, sage ich mal, so voll unspektakuläres 2D-Badge und dann habe ich einmal ChatGPT gegeben und das war so richtig mit 3D-Tiefe in diesem 2D-Badge drin und allem drum und dran und auch zentriert und richtig schön ausgerichtet und ich so, oh mein Gott, das kann ich eins zu eins so nehmen, unglaublich. Und ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass Gemini das nicht besser hinkriegt als ChatGPT.
Ja, also das ja ist ChatGPT auch hat da krass nachgezogen, also ist auch die waren so zwei Wochen später, aber jetzt sind, finde ich, selbes Level inzwischen.
Ja, die haben ja auch das 5.2-Modell jetzt rausgeworden. Ne? Also wer oft ChatGPT benutzt, weiß, 5.0, 5.1, 5.2, das innerhalb von 6 Monaten oder ja, so, das vielleicht nicht mal, ja. Ja, aber ich will auch vielleicht auch nochmal auf was anderes so hinausleiten. Okay. Ich habe ja auch schon ein bisschen so angedeutet, wir haben ja unsere Demo rausgebracht vor kurzem und dann dachte ich mir, hey, ja, vielleicht hat das Spiel auch noch gar nicht gespielt, weil man braucht dafür einen sehr, sehr guten Computer leider noch.
Ja.
Aber bei dem Spiel, und da sind wir gerade so dabei, wir sind so, wir lieben Merch. Ich weiß nicht, ob ihr auch Merch liebt.
Total.
Und wir gehen ja auch auf Messen mit dem Spiel jetzt demnächst. Und wir testen gerade quasi aus, mit welchem Merch wir quasi auf diese Messen gehen werden. Und wir haben hier so quasi zwei Vorlagen, die habe ich jetzt mal für euch beide mitgebracht. Das sind Vergissmeinnicht-Pflanzen, einmal okay, so als Tontopf-Variante und einmal ohne Tontopf, nur mit Erde und den Samen und einmal so all in. Und ich wollte es euch einfach beiden schenken, so quasi, weil das hat auch wirklich was mit dem Spiel zu tun. Und ich würde auch gerne natürlich dann auch noch wissen, so nach ein paar Tagen, was hättet ihr euch denn mehr gewünscht, auf einer Messe zu bekommen, wenn ihr das Spiel gespielt habt? Weil wir machen demnächst eine Großbestellung und da wüssten wir schon gerne insgesamt so, was euch mehr gefallen hätte.
Boah, krass, ja? Oder
was generell den Leuten mehr gefällt, weil ich zeige das gerne einfach jedem.
Sebastian und ich haben jetzt so einen Einfluss auf eine Bestellung von 10.000 Merch. Also ich persönlich, mir gefällt, aber es ist jetzt den Topf, finde ich, schöner.
Das ist dasselbe, da ist das auch drin, Erde
und Samen. Genau, also wir haben einmal eine Variante, da ist einfach nur Samen und Erde. Und eine Variante, da hast du Samen, Erde und auch noch einen Tontopf.
Ich bin auch für Topf.
Ja, das deckt sich dann auch mit dem, was wir auch im Team denken, dass das mit dem Topf am besten ist. Wir dachten uns aber, wenn du auf einer Messe bist, dann schmeißt es ja vielleicht doch in den Rucksack oder irgendwo rein und vielleicht geht ein Tontopf da kaputt. Aber scheinbar ist das sehr unbegründet, diese Bedenken. Ne?
Okay, ja, wenn du dich...
Aber erklär mir nochmal den Link zu eurem Game jetzt.
Der Link zu unserem Spiel ist, da geht es um Emma. Sie ist eine Naturfotografin und Biologin. Und du spielst quasi Emma einige Monate, nachdem sie quasi ihren Opa verloren hat, also er ist verstorben, und sie geht dann quasi auf sein Anwesen, um dort Abschied quasi auch zu nehmen. Da passieren noch andere Dinge, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, was da alles passiert, aber in unserer Demo spielst du die ersten 15 bis 20 Minuten von dieser Geschichte und dadurch, dass sie Biologin ist und Naturfotografin, haben wir sehr viele Elemente auch aus dem Bereich drin, also vor allem Biologie, wo man Rätsel lösen muss im Spiel und da gibt es dann zum Beispiel Rätsel, die was mit Pflanzen zu tun haben und zwar hier zum Beispiel ganz genau dieser Pflanze, die ich jetzt euch mitgebracht habe auch.
Okay. Das ist nice. Und ihr brandet
das wo es genau Anwendung findet, das findet ihr dann raus, wenn ihr es mal spielt.
Okay. Und ihr brandet es aber noch mit eurem Namen?
Genau,
oder?
Genau.
Okay, es wird noch das gebrandet. Ist jetzt so ein Prototyp.
Genau, das ist jetzt so ein Prototyp. Das sind so die Plain-Varianten, die ich jetzt mitgebracht habe, ohne Logo. Nice. Wir werden es aber branden, das heißt, da kommt so ein Solven-Logo noch drauf und das, je nachdem, was wir jetzt davon nehmen, also wenn wir jetzt das mit dem Tontopf nehmen, da gibt es nochmal eine Gravur My Dear Emma, ne? In der My Dear Emma Schrift auch. Das ist jetzt unser Ziel quasi.
Ist es Mighty Emma oder?
My Dear Emma.
My Dear Emma.
Genau, ah, okay. Genau.
Meine liebe Emma.
Ja, genau. Ah, okay. Genau. Aber tatsächlich gibt es im Spiel auch Rehe, weil es da geht es auch viel um geht's viel um Natur und Entspannung und Entschleunigung. Ja? Und ich finde es voll interessant, weil wir haben angefangen zu einem Zeitpunkt, wo ich extrem noch Resilienz war, aber ich merke jetzt schon in den letzten Monaten, wie das auch dieser ganze Release-Zyklus und dass es halt auch immer mehr wird, wie ich echt viel Entspannung auch brauche und schon gar keinen Lust mehr habe, so actionreiche Sachen selber zu spielen, sondern ich bin einfach mal froh, wenn es ein bisschen ruhig ist. Ne? Und dann sehe ich so Content von unserem Spiel und das beruhigt mich einfach in dem Moment, wo ich sehe. Und dann, kaum bist du weg von dem Content, bist du wieder in diesem Alltags hin und her. Ne? Aber es ist voll interessant, wie gerade mich der Content selber aktiv beruhigt und ich das auch irgendwie brauche und auch merke, dass ich das brauche. Ja? Das ist voll cool.
Und ich weiß gar nicht jetzt, wo ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Tja, dann erzähl doch mal, wie man Spieleentwickler wird.
Ja.
Das mache ich sofort. Tatsächlich habe ich aber noch eine weitere Sache für euch dabei.
Okay.
Doch, wir machen weiter.
Du kannst gerne öfter kommen, also gar kein Problem.
Und zwar, Emma schreibt gerne und das gibt es im Spiel halt quasi einen Notizblock, wo sie quasi dann auch alles niederschreibt. Das ist jetzt in der Demo noch nicht so in der Fassung enthalten, wie wir uns das final vorstellen. Aber wir entwickeln quasi ja auch gerade weiter und das wird dann auch entsprechend kommen. Und deswegen ist für uns auch immer in den Messen quasi richtig wichtig, dass die Leute ihre Gedanken uns aufschreiben können. Das heißt, sie kriegen so diese Notizblöcke, die ich euch jetzt mitgebracht habe, auch mit den Stiften, können sich dann immer das am Ende mitnehmen und uns das Feedback vom Spiel hinterlassen. Warum ich es euch jetzt gebracht habe, ist einfach nur Merch, quasi auch wieder alles gelabelt, so als Solven, My Dear Emma und ich würde es euch einfach gerne mal geben, um Feedback zu kriegen, auch wegen den Stiften. Ihr habt ja jetzt hier quasi zwei Stifte, die aktuelle Generation, das ist das Beige und der Blaue ist quasi die erste Generation der Stifte. Ich habe es einfach mal rübergebracht, dass so...
Ich nehme Beige.
Dass ihr es einfach mal gerne sehen könnt. Der Blaue hat den großen Vorteil, dass er quasi an der Spitze auch ein Touchscreen-Bedienfeld-Möglichkeit hat. Der andere hat den Vorteil, dass es am Ende dann quasi so ein Smartphone-Halter ist. Also wir sind da wirklich sehr viel und ich habe es ja gesagt, wir sind sehr so into it in diesem Thema Merch auch, weil das ist ja dann letztendlich das, was du mitnimmst, wenn du dann halt auch mal auf einer Messe warst und das bleibt halt einfach im Gedächtnis und auch für uns ist es extrem motivierend, weil wir sind ja immer in dieser digitalen Welt unterwegs und du bist dann voll happy manchmal, wenn du einfach zu Hause bist abends und du siehst einfach diesen Stift oder so einen Notizblock und du willst gerade was schreiben, weil du hast irgendwie ein Telefongespräch mit zum 10. Mal mit einer Versicherung oder so und du schreibst dir schnell was auf und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin noch immer Generation Stift und Papier irgendwie. Also wenn ich so irgendwie ein Telefongespräch habe, dann schreibe ich es mir nicht auf dem Handy auf, sondern ich bin zu Hause und intuitiv, ich will es irgendwie auf Papier schreiben, ja. Und nicht, weil ja, warte mal, ich mache jetzt kurz mein Handy auf Lautsprecher und danach gehe ich in die Notiz-App und jetzt schreibe ich es mir auf, was du sagst. Das mache ich halt einfach nicht, ne. Ich will immer sofort und schnell. Wie ist das denn bei euch?
Papier. Ich benutze kein Papier mehr. Ich habe das, ich war vorher auch so ein Notizblock-Typ. Ich habe immer Moleskine Dinger gehabt und so, aber ich habe es abgelegt. Ich habe nur noch, also Papier ist böse bei mir.
Und wie gehst du damit um, wenn du immer irgendwas schnell notieren musst, weil am Telefon jemand
Headset. Irgendwas sagt? Ich habe immer Headset dabei.
Ein Headset?
Immer meine AirPods dabei.
Ach so, ja, aber wenn du dir was merken sollst.
Also schreibe ich mir so.
Auf dem Handy?
Ja.
Okay. Also du machst das noch so. Und wie machst du das? Also du hast dich komplett umgestellt quasi.
Ja. Ich bin dann noch voll der Papierfan. Ich habe auch so einen Stapel Notizblöcke im Büro. sowohl die vollgeschriebenen alten als auch neue. Hm. Immer so ein 10er-Pack von Amazon. Ich mache das schon auch gerne.
Ich hatte damals, wissen wir ja, wer die benutzen wird.
Ich hatte damals was Geiles ausprobiert mal. Es war, also auch von Moleskine war, das war echt cool. Es war so ein Notizblock. So ein ja, und dann konntest du, dann hat er gescannt, was du gemalt hast, also der Stift.
Ah.
Da wurde es auch dann digitalisiert quasi.
Wow.
Das war ganz, dann ging es irgendwie in Google Drive oder so. Dann hast du halt deine Notizen noch da gehabt. Das war ganz lustig.
Mhm.
Aber das war dann, danach habe ich aber aufgehört und mache jetzt nur noch
digital.
Ja.
Ja, ich habe mich ja schon immer gefragt, wir kommen ganz sicher noch zu dem, wie ich Spieleentwickler wurde, aber ich habe mich schon immer gefragt, ob es, also inwiefern der Switch zu digital von physisch, also Blattverschwendung quasi, sage ich mal, oder Bäume fällen, wie, ab wann sich das tatsächlich lohnt. Also kann man das, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, aber ich stelle mir wirklich die Frage, weil das ist ja auch ein Rohstoff, der wieder nachwächst, Bäume, rein theoretisch. Lohnt es sich wirklich jetzt quasi Tech dafür zu benutzen, um zu schreiben? Weil um Tech zu produzieren, brauchst du noch viel mehr als nur einen Baum und eine Fabrik. Ne? Und ich stelle mir oft die Frage, also viele Firmen switchen und wahrscheinlich lohnt sich das, aber ist es tatsächlich so und vor allem wann? Ne?
Es kommt halt auch voll drauf an, denke ich, wie oft du dein Gerät wechselst. Ne? Wenn du so ein, keine Ahnung, ein iPad dafür nimmst und alle 3 Jahre ein neues kaufst, kann sich das ja nicht lohnen.
Ja,
das
ja,
genau. Vor allem stelle ich mir die Frage wegen den Lithium-Akkus, die du ja auch da drin hast und was alles notwendig ist, um ein Lithium-Akku überhaupt zu produzieren und ja, von welchen ja, Ländern gut, das auch bezogen
ist. Ja, wobei da werden wir gerade im Recycling viel besser, ne? So was so die Rohstoffe angeht, so das Batterie-Recycling auch durch die E-Autos ist ja gerade voll im Kommen.
Hm.
Das könnte vielleicht bald schon kein Argument mehr sein, aber ja.
Verstehe.
Ja, müsste man mal durchrechnen, keine Ahnung.
Warte mal, ChatGPT.
Wie lange muss ich ein iPad nutzen, damit es sich gut lohnt?
Okay. Und ja, erzähl mal jetzt ein bisschen, warte mal, andersrum erstmal eine Frage. Ist die Tüte jetzt leer?
Nein.
Kommt da noch was oder willst du immer wieder so ein bisschen auspacken?
Also ich habe mir jetzt tatsächlich gedacht, hey, lass mal jetzt so anfangen und okay, dann packe ich einfach mal dazwischen sowas aus.
Okay.
Um einfach mal so die,
okay, like,
wenn wir ja, zu sehr in dieser Intuit-Game ja, sind, dass okay, wir da kurz mal wieder rauskommen.
Okay, I like, finde ich gut. Nehme ich an, sehr gerne. Ja, wie bist du aber jetzt dahin gekommen, Geschäftsführer von Solven GmbH, dahin gekommen, wo du jetzt bist, ja? Wie ist das passiert?
Also, gut, dass du fragst, weil es beginnt ja auch irgendwie mit dir.
Alles beginnt immer bei mir.
Ja.
Das ist I like. Das gefällt mir auch.
Aber das ist, aber wenn wir noch weiter zurückgehen, also das ist wirklich sehr schwer, wirklich den Anfangs-Ankerpunkt zu nennen. Aber ich würde sagen, es war so quasi im 4. Semester und ich habe studiert. Wem wundert's?
Merkt man.
Hast du studiert? Hast du gelernt? Ja, habe ich. ich habe gelernt, wie man in einem Umfeld auf jeden Fall überleben kann, wie schaffst du es, obwohl du nicht sehr viel Zeit da rein investieren musst? Also diese Optimierung von Klausuren, das war so mein Spezialgebiet. Ja.
Okay,
ich glaube, ich hätte da nochmal so eine Vorlesung dafür geben können, wie du das Maximum aus wenig Zeit rausholst. Weil das war meine Gruppe, das war meine Lerngruppe. Ja,
Zeitmanagement 1 mit EOP.
Also wenn es Leute gab, die so 1-2 Wochen vorher angefangen haben zu lernen und dann trotzdem mit ganz guten Noten durchkamen, dafür, dass wir 1-2 Wochen vorher angefangen haben, überhaupt erst was zu machen. Wir waren es und wir haben es auch hingekriegt. Also und dann gab es natürlich, weil wir das so getan haben, recht viel Zeit für andere Dinge im Leben. Und so gab es dann halt auch den Gedanken, dass wir so ein bisschen Games gerne machen wollen würden. Wir waren auch erstmal richtig viele Leute. Ich glaube 8-9 Leute aus dem Semester. Also wir haben uns sogar mal so einen Seminarraum irgendwie ausgeliehen und sind dann da rein und haben dann Brainstorming gemacht. Und so. Das waren so die Anfänge, ja. So kurze Zeit später, also ich will jetzt nicht so genau auf die Monate oder Jahre eingehen, aber so sagen wir mal 1-2 Jahre später sind aus den ganzen Leuten dann nur noch zwei Personen dann so quasi übrig geblieben. Und dann haben wir es so quasi versucht, dann so 2016 dann so als Indie-Studio das umzusetzen. Und da haben wir uns ja auch kurz vorher kennengelernt. Ich musste mein Praktikum ja auch machen. Jeder, der im Studium mal ist, macht ja mal so eine Praxisphase.
Ja.
Und ich hatte ja Glück und kam dann quasi zu euch über einen Kontakt. Und ihr habt mir dann quasi so diese Freelancer-Welt und diese, die Selbstständigkeit quasi so näher gebracht. Eine Welt zu damaligen Verhältnissen, ich meine, da war ich jetzt 24 Jahre, die war für mich unvorstellbar, das überhaupt zu erreichen. Ja. Also für so eine Person ist Selbstständigkeit nicht greifbar. Aber mit euch wurde es erst für mich greifbar. Genau. Und das hat nicht nur gereicht, das greifbar zu haben, sondern ihr habt mir dann auch noch geholfen, quasi den ersten Kunden quasi auch mal dann zu bekommen, dadurch, dass ihr mich weiterempfohlen habt und so weiter und so fort. Und dadurch ist dann was in Gang getreten. Ja. Und zwar die Möglichkeit, dass ich eine Firma gründen konnte mit meinem Partner und dann gleichzeitig aber auch Spiele entwickeln konnte, dann gemeinsam mit ihm. Und genau das haben wir dann auch gemacht, sehr lange. Und wie ihr seht, bin ich jetzt noch immer nicht Milliardär oder so. Also wir haben es sehr lange gemacht und leider jetzt nicht so erfolgreich, wie wir uns das erhofft hätten. Wir haben nämlich nie so ein richtiges, krasses Businessmodell gefunden, wo wir sagen, hey, da können wir richtig viel jetzt cashen und dann reinvestieren in die Spielestudio-Sparte. Und dann sind wir immer mehr in dieses Agency und Consulting abgedriftet. Ne? Und jetzt heute, 10 Jahre später, ist das so quasi auch der Kern und die Identität von Zorwin, weil das hat mir so quasi auch jetzt mit diesen ganzen Krisen, die wir hatten, gezeigt, hey, Game ist cool, aber Game ist sehr unsicher und auch sehr volatil. Also heute hast du mal einen geilen Release, da feiern dich alle und morgen hast du irgendwie das ganze Geld, das du reinvestiert hast in das neue Produkt, auch schon wieder ausgegeben und hast nichts mehr von, ne? Oder wenig quasi. Und deswegen haben wir halt eben diesen Consulting-Ansatz auch in der Zorwin bis heute. Also wir machen sowohl unsere eigenen Games, aber benutzen auch diese Knowledge, die wir da haben, halt für den Consulting-Bereich. Nice. Und machen 3D-Entwicklung für Großkunden, aber halt auch ganz klassische Entwicklungen noch für Großkunden. Ja. Okay. Aber unser Fokus ist quasi beim Consulting-Bereich so Großkunden vor allem, während wir auf der anderen Seite dann halt Zorwin Games haben, die dann halt einfach wirklich unsere eigenen Marken dann entwickeln.
Okay. Nur, ich wollte nur kurz hier einhaken. Wenn du sagst wir, dann meinst, also wir ist nicht Sebastian und ich, sondern es war Adam und ich, die, wo du ein Praktikum gemacht hast.
Genau.
Das ist jetzt irgendwie die Zuhörer, keine Ahnung. Sollte ich nochmal reingrätschen.
Das ist korrekt.
Und du und dein Partner war du, also du und Alex.
Genau.
Der ja auch schon zu Gast war hier.
Ne? Ah ja, perfekt. Genau,
Alex war zweimal. Ja, also Alex war, stimmt, der war zweimal hier, richtig. Richtig, wir haben ja eine Kollabo gemacht mit 50-50, genau. Dieser Alex und genau, jetzt haben wir so ein bisschen die Konzentration, weil, keine Ahnung, dann ist es so, ja, dann haben die Leute wenigstens einen Namen, anstatt irgendwelche Geister zu sein. Okay, nice. Das heißt, erste Versuche, Game Studio, dann quasi damit aufgehört oder, also was ist dann in diesen 10 Jahren passiert? Du hast ja nicht ein Game Studio aufgemacht und bist dann sofort jetzt dann Geschäftsführer geworden. Also das ist, was ist in dieser Zeitspanne?
Also es ist ziemlich viel passiert. Nur haben wir am Ende quasi kein erfolgreiches Spiel. Wir haben sehr viele Spiele produziert.
Okay.
Also wirklich, wir reden nicht nur von so 1, 2, 3. Wir reden von Dutzenden Spielen,
die wir
in den ersten Jahren quasi dann produziert haben. Mal war das Redesign, das heißt, du hast schon bereits eine Basis und änderst nur die visuelle Darstellung. Manchmal war das komplett ein eigenes Game. Wir haben auch wirklich alles versucht. Wir haben Quiz-Games gehabt, wir haben Puzzle-Games gehabt, wir haben Counter-Strike-Style, Pixel-Blocker, Grafik, du knallst alles ab, Games gehabt. Die liefen auch eigentlich ganz gut so mit Zombies und so. Alles in Block-Grafik, Minecraft-Style. Ja, wir haben alles versucht im Grunde, damals noch auf Mobile. Und sind dann irgendwann, weil wir festgestellt haben, Mobile ist schon sehr überlaufen gewesen, 2016. Ja. Frag gar nicht, wie es heute ist.
Ja.
Aber wir reden vom Jahr 2016 und da war es auch schon überlaufen. Und da gab es noch so Tools wie AB-Testing von Google Play oder von Apple auch noch gar nicht. Ne?
Ja.
Apple hat damals überlegt, ob die nicht vielleicht Ads rausbringen. Und 2016 war halt auch noch so eine Zeit, da dachte man, hey, VR wird so voll das große Ding.
Stimmt.
Diese VR-Cardboards waren da so, jeder hatte ein VR-Cardboard irgendwie mit für sein Handy oder so.
Das war doch auch der Zeitraum, wo dann PlayStation sein VR rausgebracht hat.
Ja, genau. Das war ungefähr der Zeitraum. Und da war auch so Samsung, die haben das Gear VR genannt.
Genau.
Die haben da so ein Headset rausgebracht, nur für die Galaxy-Modelle, wo du dann VR zocken konntest am Smartphone und so. Ja. Ja. Die dachten alle, das wird heftig das nächste große Ding so. Genauso wie wir es jetzt gerade auch mit KI im Grunde haben, so ein Hype halt eben. Der hat es dann aber relativ schnell abgeflacht und dann haben wir auch gemerkt, unser erstes Spiel war ja quasi so ein VR-Game, The Evil VR hieß es. Und wir haben auch wirklich sehr, sehr gut performt. Wir haben über 100.000 Downloads auf dem Google Play Store gehabt und haben dann leider aber unseren Account verloren, weil wir weiter Spiele produziert haben. Und ich habe ja auch schon erwähnt gehabt, dass wir so ein auch mal Redesign gemacht haben. Und da hatten wir immer so den Gedanken, hey, lass doch mal ein bisschen was in Richtung Marvel machen und jetzt alle Alarmglocken gehen an, ja. Ja, wir haben dann sowas gemacht, was dann so irgendwie 8-Bit Spider-Man-Style aussah, so ein bisschen, dass man so das Gefühl hatte, hey, das ist Marvel. Und dann haben wir das Ganze auch noch, weißt du was, Civil War genannt. Wir wussten nämlich, dass in einem Jahr der Film dazu rauskommen wird, so ungefähr, oder in 6 Monaten. Und hey, wir nennen das Civil War. Und das sind einfach so Superhelden, die halt so ein bisschen wie die Marvel-Charaktere aussehen. In 8-Bit, also du siehst kaum was. Aber genug, dass du halt impliziert eigentlich verstehst, worum es da geht, ja. Das wurde uns aber hier in Deutschland nicht zugelassen. Da haben wir erstmal gelernt, dass es nicht so gut ist, wenn du in Deutschland als Entwickler versuchst, irgendwelche Brands irgendwie da nachzuahmen, um da irgendwie auf einer Welle mitzureiten.
Was ist dann passiert? Habt ihr auf die Fresse bekommen?
Ja, wir haben dann am Ende ein rechtliches Problem mit Google gehabt. Also sprich, die haben gesagt, raus aus dem Store. Und wir hätten jetzt nochmal anfechten können und ob das sich jetzt gelohnt hätte oder nicht, kann ich dir jetzt heute nicht sagen. Ja. Es war nur für uns klar, wir haben dann quasi das Spiel verloren, was ja auch dann schon eine Reputation hatte. Und das Thema war allerdings, warum das nicht so schmerzhaft war am Ende, für Prestige absolut, aber es war nicht schmerzhaft, weil wir wussten einfach, und das ging vielen so, wie kannst du VR advertisen, wenn du ein kostenloses VR-Spiel rausbringst und die ganzen Ad-Frameworks und sowas, die waren noch nicht für 3D ausgelegt. Also wie machst du Werbung in VR? Wir haben es dann gelöst. Wir haben dann so 2D-Layer in VR gehabt, wo du dann Werbung gucken musstest. Also so einfach so ein Frame, ne, im Spiel drin. Ne? Und dann lief das, dann musstest du warten, dass es durchläuft. Das hatten wir. Also wir haben dann quasi angefangen, unser eigenes Ad-Framework irgendwie zu bauen, nur damit wir das dafür haben. Aber das war trotzdem schwer und wir haben ein bisschen Einnahmen generiert, aber als das dann passiert ist, haben wir gesagt, ja okay, also die paar hundert Euro, die wir da jetzt gemacht haben in den paar Monaten, wir hätten da vielleicht noch was rausholen können, aber wie wir jetzt alle doch wissen, ist auch VR danach krass runtergegangen, die Plattformen wurden aufgegeben und am Ende war es auch die richtige Entscheidung von uns, die wir dann auch getroffen hatten, zu sagen, hey, wir switchen auf PC. Mhm. Und dann sind wir auf PC geswitcht und haben dann Absinthe entwickelt quasi. Und das ist so ungefähr 2018 gewesen.
Das ist doch dieser leckere Schnaps, oder?
Das ist dieser leckere Schnaps. Die grüne Fee quasi. Ne? Und das war auch so ein bisschen die Narrative unseres ersten PC-Spiels. The Evil VR war ja schon Horror. Wir haben ja auch ganz viele Nicht-Horror gemacht, Quizspiele und allem drum und dran. Aber der Ursprung war so auch doch irgendwie immer so ein bisschen in Richtung Horror zu gehen und so weiter und so fort. Und da haben wir dann Absinthe gemacht, da haben wir eine Story entwickelt und so weiter und so fort. So ähnlich wie bei dir jetzt mit dem Star Wars Movie, da haben wir uns hingehockt, haben Skripte geschrieben und so weiter und so fort und haben dann erstmal eine Pre-Alpha rausgebracht. Das war einfach nur ein Prototyp, der so 20 Minuten ging und wo wir einfach Streamer eingeladen haben. Und das war auch mega cool. Wir hatten richtig viele Streamer. Wir haben ja auch Marketing-Workflows geschaffen. Darum habe ich mich damals gekümmert. Und wir haben dann so eine erste Community aufgebaut. Geil. Und es sah echt gut aus, ja. Also wir haben richtig gutes Feedback bekommen. Wir haben Interviews 23 Uhr, 2 Uhr nachts geführt mit Leuten aus Amerika und was weiß ich was wegen dem Zeitversatz. Also da haben wir richtig viel gelernt, sage ich mal, in der Zeit. Und anschließend haben wir dann auch weiterentwickelt. Und wir haben leider, und das war so ein bisschen unser man steht sich ja oft selbst so im Weg, wenn man hohe Ansprüche in etwas setzt. Ne? Wir haben dann den großen Fehler gemacht, diesen prototypischen Ansatz, der ja gut funktioniert hat, nicht weiterzuentwickeln, sondern wir haben gesagt, hey, wir haben es geschafft, wir wissen ganz genau, wie es funktioniert. Wir machen jetzt wie folgt, wir schmeißen das jetzt weg und machen es nochmal neu und alles richtig und noch besser.
Okay.
Aber daraus ist ein komplett anderes Spiel entstanden, als das, was diese Pre-Alpha war. Und das war so groß gedacht am Ende für das, was wir eigentlich hätten tun sollen, dass wir am Ende vom Scope ein so viel Landschaft, so viel Welt aufgebaut haben, dass wir sie gar nicht sinnvoll befüllt haben am Ende, beziehungsweise gar nicht gesehen haben, dass es eine sehr, sehr schlechte Idee ist, das Ganze richtig groß aufzuziehen, also versuchen, richtig groß aufzuziehen, ja. Wir hätten einfach bei diesem Ansatz bleiben sollen und aus diesen 20 Minuten aktiv eine Stunde, 2 Stunden machen sollen und nicht wegschmeißen und nochmal was komplett Neues anfangen. Okay. Ja. Und das hat uns, glaube ich, auch am Ende so ein bisschen auf die Füße getreten, weil wir haben Entwicklungszeit verloren. damals gab es keine AI. Wir haben Entwicklungszeit verloren. Und letztendlich hat es dann auch gar nicht so gut funktioniert, weil all das, was sie gemacht haben, war nicht schlecht, aber es war nicht high polished. Und wenn du irgendwie, und das, du merkst es dann später, als wir es released haben, wenn spätestens die Leute dich mit Resident Evil vergleichen und sagen, was ist das für ein Scheiß? Resident Evil kostet gerade im Angebot 7 € und die wollen 10 €. Dann weißt du spätestens, mit was du konkurrierst, wenn du einmal auf so einen Markt trittst. Also wenn du wirklich in den offenen Markt reingehst, ja, dann ist das total egal, dass es Indie ist oder sonst was. Die haben, da gibt es Qualitätsansprüche beim Kunden. Ich bin ja selber einer. Und wenn du diese Qualitätsansprüche nicht erfüllen kannst, dann hast du einfach verloren, sage ich mal. Ja. Und wir hätten unser Momentum gehabt, schätze ich mal, hätten wir eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Also wenn das performt hätte, wenn es qualitativ hochwertig war. Weil 2018 und 19 warst du auf Steam noch visible. Also das Game war visible. Die größten Streamer haben es gezockt. Also ich hab mir das alles, ich habe mir so einen Bot gebaut gehabt damals, ging schon, der mir Bescheid sagt, wenn irgendjemand das Spiel auf Twitch zockt.
Okay,
weil auf Twitch kannst du ja ein Game quasi im Katalog angeben, welches Game du zockst. Und ich habe es vorher in den Katalog auch gebracht. Und anschließend konnte ich dann darauf listen oder horchen, wer quasi auf dieses Katalog da quasi so in Zeitabständen. Ne? Du hast gesagt, irgendwie jede 5 Minuten schau mal, ob da jemand irgendwie was streamt. Mega. Und dann habe ich diesen Stream oder diesen Workflow direkt in den Discord, in die Discord-Community geschickt. Das heißt, ich habe nicht nur davon profitiert, dass ich es weiß, sondern habe mir gedacht, hey.
Also in dem Discord waren die Leute, die es gezockt haben.
Genau, genau.
Okay. Und denen hast du dann gesagt, ey, jemand streamt es gerade?
Genau. Aber wenn die gestreamt haben, hat man es ja da auch gesehen. Das heißt, das war irgendwie so kostenlose Werbung für die, ne?
Richtig gut.
Und dadurch konnte ich dann halt eben Content kreieren für den Discord. Das mache ich bis heute nicht auf diese Weise, wie ich es damals implementiert habe tatsächlich. Wenn ihr mich fragt, warum, gibt es viele Gründe, aber damals hatten wir sehr viel Aktivität. Also ich saß da auch wirklich Tag und Nacht dran.
Warum machst du das nicht mehr?
Weil du brauchst jemanden, der Tag und Nachts das pusht. Ne? Also du kannst es ja nicht machen, indem du das einfach so laufen lässt. Weil wir haben jetzt zum Beispiel damals ja das Spiel rausgebracht. Und wenn da ein Spiel rauskommt auf dem Markt, dann zocken es ja die Leute und kaufen es ja auch oder so. Ja. Und deine Streamer oder deine Community kriegt es vielleicht so kostenlos oder über irgendwelche Schlüssel und so, damit die halt pushen. Ne? Und genauso war es ja da auch. Die haben es größtenteils kostenlos bekommen. Also viele aus der Community, die ja sehr früh schon dabei waren. Seit 2017, 18 so. Und wir reden jetzt so quasi von 1,5 Jahren später. Die konnten dann halt eben über den Schlüssel haben die das Spiel aktiviert und konnten dann halt einfach streamen und wurden dann halt eben advertised auf dem Discord kostenlos quasi. Mhm. Also wenn die gezockt haben, sind dann auch andere reingekommen und das hat sich so eine Community dann gebildet. Ne? Die Leute haben sich angefangen, so untereinander kennenzulernen. Da gab es halt eben diese Kandidaten, die gerne in die anderen Streams reingehen. Und dann hattest du auch noch den Versatz, wir hatten größtenteils Amerika, wir hatten nur weniger aus Europa, aber es wurde immer größer. Ne? Und hätten wir da jetzt wirklich nochmal in die Vollen geschlagen und hätten qualitativ auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis abgeliefert, was einwandfrei ist und auch ohne Cliffhanger. Wir hatten nämlich einen Cliffhanger am Ende. Dann hätten wir, glaube ich, wahrscheinlich eine Menge möglich machen können, als das, was wir am Ende tatsächlich möglich gemacht haben. Weil wir hatten am Ende so wirklich den Durchschnitt von mehreren tausend Sales auf Steam.
Und so mit Streamern zusammenarbeiten machst du heute dann gar nicht mehr, oder was?
Also mit Streamern schon, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich irgendwie denke, dass es sinnvoll ist, jetzt einen vollbekannten Streamer dafür zu engagieren, irgendwie für 5.000 bis 10.000 Euro mal ein Spiel zu spielen oder so. Also, es kommt nämlich wirklich sehr, sehr stark drauf an, was genau du dir von diesem Stream erwartest. Also das ist ja so, wie als würdest du Google Ads oder andere Marketing-Tools benutzen und du targetst ja ganz gezielt eine Gruppe. Du würdest also wahrscheinlich einen Streamer nehmen wollen, der genau solche Spiele spielt und wo du weißt, die Community spielt auch sowas. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil es reicht nicht nur, dass der Streamer dieses Spiel spielt oder oft solche Spiele. Der Streamer muss dafür bekannt sein, rein theoretisch, wenn du das Maximum rausholen willst, nur solche Spiele zu spielen. Mhm. Und wenn du diese eine Person nicht hast, dann wird es schon schwer. Und dann kommen ja noch weitere Hindernisse, wie beispielsweise, nur weil jemand etwas spielt, heißt es ja nicht, dass alle, die zugucken oder viele, die zugucken, kaufen. Also jede Community ist anders und jeder Streamer ist anders. Du musst ja also auch anschauen, was für ein Engagement schafft dieser Streamer. Gucken dann nur alle zu und engagen sich gar nicht? Oder schafft er diese Leute dazu zu bewegen, zu kaufen? Mhm. Ne? Also da sind ja viele Sachen. Also es muss ja nicht nur kaufen sein. Es kann Wishlisten sein. Es kann aber generell eine Interaktion zu tätigen, weißt du? Und was mir so ein bisschen aufgefallen ist, was ganz gut funktionieren kann, haben wir aber selber nicht gemacht, aber was halt logisch einfach war, ist, du kannst Deals mit Streamern machen und sagen, hier, du kriegst einen Affiliate-Link mit einem Tracking, UTM-Tracking-Code. Googelt es gerne mal nach, wenn ihr nicht wisst, was es ist. Mhm. Aber es ist quasi so ein Code, womit man tracken kann, von wo quasi ein Klick kam. Und darüber könntest du beispielsweise tracken, wie viel Sales hast du eigentlich mit dem gemacht. Ne? Und dann kannst du sagen, hey, für jeden Sale, den du gemacht hast, kriegst du irgendwie Prozente ab. Und zwar, keine Ahnung, das Game kostet irgendwie 5 Euro. Ja. Nach Abzug der Steuern bleiben noch 5 übrig. Du kriegst 50%, wir kriegen 50% oder du kriegst 100. Du machst da halt die Deals. Ja, ne? Ja. Und so funktioniert es da, denke ich, halt auch. Heutzutage würde ich eher darauf gehen, als dass ich einfach pauschal irgendjemanden 10.000 Euro in die Hand drücke und sage, auf gut Glück machen wir jetzt Sales mit dieser Person. Mhm. So würde ich das heute betrachten. Und damals war es noch so, dass es irgendwie gar nicht notwendig war, weil die ganzen Horror-Streamer haben halt das Spiel im Katalog von Steam gesehen und haben es einfach von sich aus gezockt. Also die ganz Großen haben es gezockt. Und da haben wir aber halt auch große Probleme gehabt. Und das war so ein bisschen das Thema am Ende. Wir haben Performance-Probleme gehabt. Wir haben Probleme gehabt, dass wir unsere Rätselstrukturen, wir machen immer gerne was mit Rätseln, dass unsere Rätselstrukturen von Anfang an viel zu schwer waren. Das heißt, so wirklich das einfache 1x1 von Game Design nicht verstanden damals bei diesem Projekt. Aber du startest nicht mit dem schwersten Rätsel als erstes, sondern du startest mit etwas ganz Einfachem und führst immer logischerweise, und da musst du kein Game Design machen, um das zu verstehen, aber führst dann halt und wirst dann perspektivisch immer schwerer auch bei den Rätseln. Aber wir hatten was sehr, sehr Kniffliges am Anfang, das aus so einem aus einer Idee rausgekommen ist, dass wir unbedingt wollten, dass man in so einem Verhörraum ist und dann an der Wand so ein PIN-Eingabefeld hat, das, wo man den PIN eingeben muss. Mhm. Und um den einzugeben, musst du mit einem Laptop interagieren, der einen echten Browser-Window öffnet auf deinem PC.
Ach was.
Ja, und dann hast du so einen WhatsApp-Chat quasi, so einen vermeintlichen WhatsApp-Chat gehabt, wo du dann quasi so mit der Person, mit dem Protagonisten, der mit dir redet, quasi chattest und der schreibt dir da so Sachen, hey, du musst dieses Feld da lösen, du musst es aber umrechnen, ich weiß das und das und das. Und dann waren so voll viele Leute, okay, was heißt das? Und du musst was konvertieren von Zahlen in Alphabet, da musst du es dann nochmal eintippen.
Ja, okay,
das war so absoluter Overkill, wirklich absoluter Overkill.
Ein Spiel von Techies für Techies.
Das war wirklich für so Puzzle-Liebhaber, würde ich sagen. Mhm. Aber die meisten Leute, die es gezockt haben, haben es nicht gezockt wegen Puzzles, sondern haben es gezockt, weil die einfach Bock haben, ein Horrorspiel zu spielen. Ja? Mhm. Und die wollen da gar nicht so sehr mit Puzzles zu sehr beschäftigt werden. Und dann haben wir auch noch was Krasses gelernt und diesen Fehler werde ich nie wieder machen, aber den gemacht zu haben, den musst du wahrscheinlich einmal machen, damit du den nie wieder machen kannst. Und zwar haben wir gemerkt, dass die Streamer, die ja alle das streamen, auch die Großen, die stehen nicht in einem guten Licht, wenn du es so schwer machst, dass sie dort eine halbe Stunde oder 20 Minuten rumeiern. Wie stehen die bitte da bei ihrer Community? Und dann habe ich so gelesen, weil ich habe die ja immer aktiv verfolgt, ne? Wie so, Leute aus der Community, die es wussten, dann angefangen haben, halt das zu sagen und so weiter und so fort. Aber ich habe auch bei einigen einfach gemerkt, ey, der fühlt sich nicht wohl gerade, weil der merkt einfach, seine Community gibt ihm bessere Tipps als das, was er da gerade checkt, ne? Und dann hat er es einfach fallen lassen, der eine, von dem ich spreche, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Aber da ist das mir so das erste Mal aufgefallen. Also Schwierigkeit, ja, das ist schon ein Fehler. Aber du musst auch echt darauf aufpassen, dass die Leute, die jetzt streamen, da sich irgendwie nicht, ich sag mal, blamieren für die Leistung, die man da bringt. Und das ist ein bisschen blöd, weil manchmal hat man halt einfach keinen guten Tag. Ich bin selber so ein Verpeilter manchmal. Vielleicht auch öfter. Und ich kann es voll verstehen, ja, warum man dann jetzt irgendwie gerade, warum es nicht Klick macht, ne? Und das ist dann auch nochmal so eine Sache, ne? Weil du willst ja nicht, dass die Leute, die spielen, halt irgendwie sich im...
Musst du den Streamer eine Version mit
Aimbot im schlechten anbieten? Licht darstellen lassen vor deren Community. Also achten wir sehr stark darauf, dass wir auf keinen Fall Content produzieren, wo man sich blamiert vor seiner Community. Zumindest mal nicht in den wichtigen ersten Stunden, ja, oder in den ersten 30 Minuten.
Alter, krass.
Also klar, das kann immer mal Rätsel geben, die so voll schwer sind, aber da müssen es auch Rätsel sein quasi, die bekannt sind dafür, bei allen schwer zu sein, ja, und wo man dann vielleicht auch schon eine Stunde gezockt hat und dann fällt es einem nicht mehr so auf, ja. Ja, aber viele Fehler gemacht, viel gelernt.
Willst du erstmal kurz Luft holen?
Ja, dann... Denke ich halt.
Ich denke, wir sollten den Podcast vielleicht umbenennen. Von zwei kleine Nerds in Eyup.
Einfach Eyup.
Ja, ich hole mal ein bisschen Luft, denn ich habe euch was mitgebracht heute.
Okay, krass.
Oh, nochmal Geschenk. Und zwar meine, gut, ja, ey. Sowas Kleines. Und zwar meine Lieblingsbällchen quasi. Das sind, ich hatte mal so eine Phase, wo ich quasi mir so, Energy Balls gemacht hatte. Und in dieser Phase, wo ich mir Energy Balls gemacht hatte, bin ich mal auf die hier gestoßen. Und die sind so mit Nuss-Nougat gefüllt, ja. Und Bio und all den ganzen Kram. Das hat mich so richtig getriggert.
Aber damals. Vegan, richtig gut.
Ja, ja, das ist mega geil. Und esst es mal. Also ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass ihr, was Nougat angeht, kaum was haben werdet im Kopf, was viel geiler Nougat zur Geltung bringt, als genau diese Energiebälle hier.
Wenn ich, also, wenn ich morgen oder
irgendwann mal... Gib mir mal gerne euer Feedback dazu, ob ihr es genauso seht.
Wenn ich jetzt ein bisschen knistern darf, dann esse ich direkt einen, okay?
Ja, klar. Mach das gerne.
Knistern können wir ja rausschneiden.
Weißt du was, ich mach das jetzt auch.
Wer knuspert
an meine Häuschen? Da knispern wir mal zusammen und machen hier eine kleine ASMR-Session.
Wir können ja das lauter stellen, weil das so ein angenehmes Geräusch ist für die Zuhörer. Das ist jetzt so Social Pressure, ich esse auch einen. wenn wir aber alle gleichzeitig essen, dann kann keiner reden. Ich esse nach euch. Ich kann ja auch jetzt irgendeinen Quatsch erzählen.
Erzähl doch mal ein bisschen Quatsch.
Nee, was mich aber jetzt interessiert, also geiles Feedback, also geile Stories, geile Insights. Worauf wir aber nochmal jetzt gerne eingehen dürfen, meiner Meinung nach, weil du hast jetzt voll viel erzählt, um das Spiel herum. Du hast Marketing gemacht und dann Discord und dann Streaming und dann hast du was von Steam und dann von Community und dann hat man so ein bisschen rausgehört, Games releasen, publishen, Google Play Store und so weiter und so weiter. Aber was wären so die technischen Aspekte? Also mit was habt ihr, mit welchen Engines habt ihr programmiert? Ist das jetzt eine andere zu dem, was du jetzt machst, wie du jetzt arbeitest? Weil du hast jetzt auch wieder, und wie hat sich deine Arbeitsweise vielleicht auch verändert? Das wären so zwei Fragen, die ich hätte. Also einfach Tech-Stack so damals und heute und Arbeitsweise damals und heute.
Boah. Ey, das ist ein krasser Batzen, ne?
Ja, erstmal essen.
Und also dann ums, ich halte es mal kurz, weil es macht keinen Sinn, da so krass
nicht,
in die Tiefe zu
nicht
gehen.
Nicht in jedes Spiel rein, aber so ungefähr, was war das Setting? Weil du hast auch erzählt, ihr habt irgendwie Spiele rebrandet, habt ihr dann Assets gekauft, die dann fertig waren? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau.
Ein fertiges Spiel gekauft
ja.
Und dann das nochmal
genau so ist
anders
es.
Angemalt.
Damals hat man Unity quasi benutzt, um Mobile-Spiele zu entwickeln, weil es eigentlich keine Alternativen so richtig gab. Also da gab es ein paar, damals hat es so ein bisschen angefangen mit JavaScript-Frameworks und so, aber es war auch überhaupt nicht jetzt so Cross-Plattform. Ne? Also Unity war, du wusstest damals, Unity war Cross-Plattform, Unity war Community-driven, im Indie-Bereich auch schon zettelt. Also du hattest da sehr viele Leute, die auch da aktiv waren. Auf Fiverr und Upwork hast du viele Leute auch gefunden, die Unity-Entwicklung auch machen. Das heißt, du konntest da auch Leute so recht, also wirklich sehr einfach finden damals, auch heute noch natürlich. Und das war dann halt so eben der Grund, warum wir mit Unity-Entwicklung angefangen hatten damals. Und dabei sind wir auch geblieben bis zum Jahr 2023, wo dann halt auch schon die Solven quasi gegründet war. Damals hießen wir noch anders. Wir haben also quasi die aktuelle Demo, die wir haben, mit der Unreal Engine rausgebracht und nicht mit der Unity Engine. War aber auch jetzt im Jahr 2023, weil es wirklich sehr lange gedauert hatte, bis wir einen Use Case gesehen hatten, wo wir sagen, Unreal ist jetzt besser. Und wir mussten es auch tatsächlich erstmal lernen, weil wir waren so sehr in Unity drin, dass wir gesagt haben, ey, das lohnt sich nicht einfach auf eine neue Engine umzusteigen, sondern wir bleiben einfach bei dem, was wir gut können. Aber was ist, wenn eine Engine eine gewisse Sache, die du machen willst, wirklich nicht gut kann, aber du kannst die Software gut benutzen? Und genau das ist uns dann halt auch eben passiert. Also Absinthe war so quasi erstmal recht hochgegriffen. Wir hätten damals schon Unreal Engine rein theoretisch benutzen können. Das, als wir das entwickelt haben, kam immer mehr die Unreal Engine als das Framework, wo du 3D-Ego-Shooter First-Person-Perspektive in sehr, sehr krasser Visualität hinkriegen könntest. Ne? Damals war es auch nicht so dieses, ach, schon wieder so ein Unreal Engine Game. Man sieht sofort diesen Look von dieser Engine, weil die Engine hat immer, die rendert ja, ne? Also die rendert ja irgendwas Dreidimensionales. Und oft sagt man, so wie bei Frontend Frameworks, das hat so einen gewissen Touch, da merkst du immer sofort, wenn du dich auskennst, das ist Unreal Engine, das ist Unity Engine und das ist das und das ist jenes. Ne? Und das hat es damals noch nicht, also es wäre auch sinnvoll gewesen, Unreal Engine zu benutzen. Aber wir haben uns für Unity entschieden, weil wir halt aus der Mobile-Sparte halt eben kamen und das gut konnten und uns auf unsere Fähigkeiten verlassen wollten. Aber wir haben halt auch Herausforderungen gehabt, die wir auf Mobile nie hatten. Und diese Herausforderungen waren recht hoch. Wir hatten nämlich Performance-Probleme am Anfang, extreme Performance-Probleme, die wir nicht in den Griff gekriegt hatten, weil wir zu Teil auch halt einfach wenig Zeit hatten. Wir wollten unbedingt live gehen und wir hätten einfach nochmal eigentlich 6 Monate warten sollen, aber haben es nicht gemacht. Ne? Also das war so ein bisschen der Punkt und der andere Punkt ist halt jetzt wegen dem Tech zu der ursprünglichen Frage. Wir sind tech-offen, wir haben Unity sehr lange benutzt, haben jetzt einmal Unreal benutzt und ansonsten hatten wir aber Jira, Confluence und den ganzen Kram drumherum, wie du halt Projektmanagement noch machst, weil wir haben es ja nicht zu zweit irgendwann gemacht, wir hatten dann auch mal hier und da Freelancer, die für uns gearbeitet haben und so weiter an diesen Projekten und das war dann letztendlich so das, was wir damals waren, Stand heute. Wir benutzen noch immer diese Engines, beide sogar, aber haben jetzt Azure DevOps beispielsweise von Microsoft in der Nutzung und nicht mehr Jira Confluence. Der Vorteil ist bei Azure DevOps gewesen, ganz klar für uns, dass es erstens eine kostenlose Repo gibt. Das heißt, du zahlst nichts erstmal für die Haufen an Gigabyte, nur wenn du Spielentwicklung machst, hast du eine Menge Gigabyte, zahlst du gar nichts dafür. Und du hast halt so eine Art Confluence und Jira da auch schon integriert und alles kostenlos. Stellt sich noch die Frage, wie lange das Microsoft so noch machen will, aber für uns ist das ein absolutes Argument gewesen, letztes Jahr eben darauf zu switchen und nicht mehr auf den Technologien zu verharren, die irgendwie vor 10 Jahren noch irgendwie State of the Art waren, ja, und die wir noch immer irgendwie historisch benutzt haben und weil es halt unsere Großkunden benutzen, ja. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, zu sagen, hey, immer so nah wie möglich in der Nähe des Consulting-Bereichs sein, also Großkundenbereich, wie sie es machen, damit wir es nicht verlernen, ne? Also damit man einfach merkt, hey, die können es. Aber inzwischen ist es ja so sehr normal, Azure DevOps zu benutzen, dass der Switch einfach unvermeidbar war. Das war einfach das Sinnvollste aktuell. Mhm. Und da können wir jetzt Pipelines aufbauen und so weiter und so fort. Das machen wir jetzt auch gerade Stück für Stück, sind aber noch nicht sehr weit, weil wir einfach noch zu sehr in der Team-Size zu klein sind, würde ich sagen, als dass wir sagen, wir geben uns das jetzt. Auf der anderen Seite ist MyDMA noch kein so großes Projekt. Also rein technisch, das gibt es in Unreal beispielsweise etwas, das nennt sich Blueprints, visuelles Coden im Grunde. Da codest du nicht selbst. Du machst einfach nur, das ist so ein bisschen wie ein UML-Diagramm. Und du verbindest einfach nur Punkte miteinander quasi und kannst dann sagen, was passieren soll und so weiter und so fort. Sachen einschalten, ausschalten, darstellen, nicht darstellen und noch eine Menge mehr. Aber in all den Jahren hat sich am meisten natürlich verändert, dass ich von jemandem, der executed hat und selber in den Projekten drin war, zum Geschäftsführer wurde und gar keine Zeit mehr habe, in diesen Projekten drin zu sein.
Genau, das wollte ich genau. Also vorher warst du bei den Spielen auch mehr mit Hands-on, sondern vielleicht, ich sage jetzt mal, auch kleinere Spiele, du hast jetzt Mobile Games gesagt, wo du vielleicht dann damals mit Alex euch das geteilt habt, ey, du machst 2 Spiele, ich mache auch 2, oder wie ich mir das irgendwie im Kopf jetzt vorstelle, du hast ja gesagt, ihr habt ja irgendwie 1 Dutzend Spiele oder so, das heißt, viel, viel mehr Hands-on kann ich mir vorstellen. Und jetzt hast du ja auch eine komplexere Engine, hast du jetzt ein Team, was du vorher nicht hattest, seid ihr jetzt größer als vorher, im Sinne jetzt von den Team-Membern, und jetzt, wie gesagt, bist du jetzt Geschäftsführer. Das heißt, du arbeitest oder du codest jetzt wahrscheinlich eher weniger. Was gibt es noch sonst so, ich sag jetzt mal provokativ, sonst noch zu tun? So?
Und wer codet deine Games, wenn du es nicht mehr selber machst?
Ja, also im Gegensatz zu früher sind wir jetzt ein Team, ja. Also ich habe einen Vollzeitangestellten aktuell und dann nochmal einen Teilzeitangestellten. Und dann eine weitere Teilzeitangestellten, aber auf Freelancer-Basis. Ja. Und dann nochmal 2 Praktikanten, die ein 6-monatiges Praktikum gerade bei uns machen. Nice. Also wir sind sehr offen so gegenüber Praktikas und so, weil ich weiß, wie hart das damals war, als ich halt Praktikas brauchte. Ich war froh, dass Pablo und Adam mich damals aufgenommen haben, weil ich war wirklich verzweifelt auch irgendwann. Ich war aber auch damals tatsächlich nicht so sehr diszipliniert, ein Jahr vorher mich bei den großen Companies zu bewerben oder so. Mhm. Ich war aber auch eben nicht dieser Typ, der genau das machen sollte. Ja. Der Weg, den ich gegangen bin, am Ende war genau der richtige. Und zwar habe ich damals ein Praktikum bei jemand anderem gemacht. Die Person, die mich dann später zu Pablo weiterempfohlen hat. Dieses Praktikum wurde mir allerdings nicht anerkannt. Ich habe es aber komplett durchgezogen, 3 Monate. Also ich habe diese Zeit verloren. Und dann habe ich dann nochmal, aber als Belohnung quasi so irgendwie für das Durchhalten, dann nochmal das weitervermittelt bekommen. Und das hat sich dann so um so viel mehr gelohnt, was und dann im Nachhinein passiert ist. Und bei Pablo
konntest du anrechnen lassen?
Ja.
Krass.
Das hat nochmal seine eigene Story, warum das so ist.
Du bist ja richtig aber respektiert an der FH.
Ja, klar. Wir hatten damals ja, wir waren damals als Firma firmiert. So als GbR war das damals. Und genau, das ist ja ganz normale Firma. Dann, ich glaube, die gucken, dann haben wir ein bisschen IT gemacht und dann
genau
war das okay gewesen.
Genau, und davor war es halt eben Praktikum bei einer Initiative, die sich Praktikantenschmiede nannte. Und die haben das quasi damals nicht anerkannt, dass ich dort mein Praktikum hätte machen können.
Okay.
Das wusste ich allerdings ja nicht, weil keiner von denen sagte, du darfst es nicht machen. Das haben die mir dann erst am Ende gesagt, als ich es ja schon gemacht habe.
Ja.
Weil ich einen Vertrag abgeschlossen habe, dass der Schule noch nicht vorgelegt hatte. Großer Fehler, legt es immer vorher der Schule vor. Und anschließend, das waren Ferien, das halt in den Ferien gemacht habe. Da gab es ja auch keinen, den du hättest ansprechen können in den vorlesungsfreien Zeit. So. Also wenig. Aber ich habe mich nicht drum gekümmert, habe das Praktikum quasi durchgezogen und anschließend wurde es mir dann nicht angerechnet und dann bin ich zum Pablo rüber. Genau, aber um da jetzt vielleicht nochmal zurückzukommen zum, was sich zu damals verändert hat. Also ich habe damals auch aktiv gecodet und habe diese ganzen Sachen auch noch parallel gemacht mit dem ganzen Marketing und allem dran. Nur Stand heute bin ich nicht mehr so flexibel, wie ich war mit 24, 25, 26.
Ja.
Man hat ja dann auch ein Leben, das sich ja auch immer mehr aufbaut und du hast immer weniger Zeit quasi, weil du immer mehr Verpflichtungen dazu kriegst. Und das zum einen. Und die andere Sache ist halt eben, das Coden, also heutzutage, wir sind ja, wie ich auch schon gesagt habe, zwei verschiedene Bereiche, Games als auch Consulting, aber wir machen es auf ein völlig anderes Level als damals. Damals war das so voll cool, wenn es mal irgendwas geklappt hat. Inzwischen sind überall Prozesse drin und wir machen richtig, ich würde sagen, serious all das, was wir tun, als dieser Ansatz damals, ja, lass mal einfach schauen, was geht.
Einfach machen, ja.
Und wir haben Marketing-Workflows, die ich jetzt gerade quasi implementiere, die ich dann auch übergebe quasi. Das war damals nicht möglich oder auch vorstellbar, dass wir irgendwie Leute dafür engagieren, Marketing zu machen, für Geld natürlich. Das hat sich heute geändert. Das hat sich auch geändert, das Verhältnis, wie wir wie Investment betrachtet wird, weil damals war es quasi so, der Revenue Stream, nicht so ganz 100%, aber der größte Revenue Stream aus dem Agency-Bereich oder aus dem Consultant ist nicht zu 100% in die Games abgewandert. Wir haben also nicht 100% reinvestiert. Solven reinvestiert jetzt aktuell, seitdem es uns gibt, also die Firma 2023, reinvestiert alles in die Games rein wieder. Ja.
Mhm.
Also da ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie so ein mega großes Bankkonto mit sechsstelligen Zahlen oder so haben, sondern wir reinvestieren das alles in die Spiele, damit wir hoffentlich eines Tages ja ein Spiel auch haben, das all die ganzen Mühen dann auch wieder zurückbringt. Ne? Und das hatten wir damals, diesen Ansatz eben nicht. Damals haben wir es eher getrennt betrachtet. Der eine Stream finanziert sich selbst, der andere Stream finanziert sich selbst. Das macht auch durchaus Sinn, das so zu betrachten. Nur gerade in der Anfangsphase brauchst du halt eben erstmal Investment, ne? Also du kannst keinen Wagen zum Laufen bringen, wenn du ein bisschen Sprit hast. Und dieses bisschen Sprit ist ja eben genau das, was jetzt durch das Reinvestment passiert. Es soll aber auch nicht für immer passieren. Es soll immer bis zu einem gewissen Zeitpunkt passieren, damit es sich dann ab einem gewissen Zeitpunkt selbst trägt, logischerweise. Und in dieser Phase versuchst du verschiedene Geschäftsmodelle, sage ich mal. Sei es mal jetzt hier in dem Fall ein Spiel, was jetzt ein storygetriebenes Spiel ist mit einem sehr, sehr starken visuellen Aspekt, also es sieht sehr realistisch aus, bis hin zu Strategiespiele und so weiter und so fort, die ja auch im Portfolio bei uns sind.
Okay, also My Dear Emma ist jetzt nicht das einzige Spiel, was ihr vorhabt oder was ihr aktuell macht oder wie ist das, oder ist es jetzt erstmal Emma geplant und dann in einem Jahr oder in einem halben Jahr ist was anderes wieder oder?
Also du kannst dir vorstellen, bei Spieleentwicklerfirmen ist immer vor ein Spiel und also nach einem Spiel immer vor einem Spiel. Und du hast logischerweise nie nur ein Spiel am Laufen. Mhm. Also es ist meistens so, dass das, was die Leute sehen gerade, also visuell auch wirklich handgreifbar haben, also die Demo, dass das ein vergangenes Projekt ist, das vielleicht noch weiterläuft, bei uns läuft es noch weiter, ja. Aber wir haben schon das nächste Projekt in der Pipe und es wird okay. Schon aktiv entwickelt.
Okay.
Da planen wir sowas in Richtung 2028 erst, also das ist auch okay. Etwas Größeres ja. Tatsächlich, was wir da dann ankündigen werden noch. Und Mighty Emma ist jetzt noch für quasi dieses Jahr angesetzt, dass okay. Wir dort dann halt was möglich machen für Mighty Emma.
Okay, jetzt, also Mighty Emma gibt es eine Demo.
Genau.
Richtig, das werden wir alles auch sowieso, Firma und so, Demo und so alles verlinken in die Shownotes. Und Mighty Emma ist auch für dieses Jahr, also irgendwann in diesem Jahr geplant.
Also wir haben aktuell, sagen wir ganz gezielt, coming soon. Mhm. Aber ja, wir planen es schon durchaus in diesem Jahr noch herauszubringen, wenn alles glatt läuft, wie wir es uns so vorstellen.
Okay. Und genau. seid ihr so gut in der Timeline oder?
Ja, es ist, sagst, es sind ja tatsächlich.
Oder es wird stressig.
Also es ist stressig, ja. Absolut, weil Spieleentwicklung, würde ich sagen, ist jetzt von allen Entwicklungsarten, also ich habe ja auch Webseiten und ich habe alles Mögliche betreut. Ich wurde auch vom Executor zum IT-Projektmanager in den ganzen 10 Jahren, also ja. Ich mache ja selber keine mehr. Und bin aber trotzdem involviert, weil ich ja den Projektmanagement-Part quasi immer übernehme. Und das Komplexeste, was du machen kannst, ist tatsächlich 3D-Entwicklung, weil okay. Du hast all die ganzen Komplexitäten, die du ja schon kennst, plus du hast noch die Komplexität, also jetzt in dem Fall 3D-Assets, also wir reden ja hier nicht von zweidimensionalen Sachen oder zweidimensionalen Grafiken, sondern von dreidimensionalen Grafiken, das macht das Ganze komplexer. Die Rede auch jetzt gerade, wenn man über sogenannte Unit-Tests spricht, also wie testest du etwas, was in 3D zu testen ist, wo man sich in einer 3D-Welt bewegen muss, um zu testen. Ne? Eine Webseite, da ist es relativ einfach, ja. Weil du klickst einfach drauf, das kann man sehr einfach, da gibt es viele Tools heute für. Und auch für 3D gibt es auch natürlich Tools, die sind aber natürlich noch nicht so fortgeschritten wie halt im klassischen Webbereich, wo es deutlich, ich würde sagen, professioneller zugeht oder man ist da einfach durch die weniger Komplexität oder niedrigere Komplexität einfach ein paar Jahre dem Ganzen voraus, ja. Was die Professionalität der Tools an okay. Sich angeht. Und dadurch hast du so einen gewissen Versatz. Aber ja, das ist ein riesen Rattenschwanz dran, bis du zu so einer sogenannten Production Pipeline überhaupt kommst, die gut funktioniert. Die baust du im Webbereich deutlich, deutlich schneller auf als im Gamebereich. Und deswegen bauen auch viele, die prototypisch unterwegs sind, erst gar keine Build-Pipeline quasi oder Production-Pipeline im Spielebereich, weil du sehr häufig, und jetzt kommt es natürlich darauf an, wer du bist, wenn du eine große Company bist und du willst irgendwie jetzt eine 3D-Rendering-Software für deine Mitarbeiter oder Angestellten oder was auch immer produzieren, dann ist es ja ganz klar, was der Use Case da ist. Ja? Aber wenn du jetzt ein Spiel für den Massenmarkt produzieren willst, dann hast du eigentlich so in unserer Perspektive, wo wir eigene Produkte herstellen, immer erstmal Prototypen, die sich beweisen müssen. Du iterierst ja durch Prototypen und da ist klar, dass du jetzt für einen prototypischen Ansatz logischerweise nicht sofort sagst, ich mache dafür eine Build-Pipeline und eine ganze Dev-Pipeline und baue das auf, weil oft sind da so 2-3 Leute, wenn es hochkommt, die da was machen und die machen es innerhalb von wirklich sehr, sehr schnell, teilweise Wochen, es kommt immer ein bisschen drauf an, es kann auch mal ein, 2 Monate sein, aber in einer sehr, sehr schneller Zeit und dann kannst du dir den ganzen Luxus von Clean Code und all den ganzen Kram gar nicht so richtig leisten. Ja. Du versuchst schon sehr stark in dieses, wir hatten es ja am Anfang, Wipe-Coding zu gehen, aber natürlich jetzt nicht von KI generiert in dem Aspekt, sondern halt jetzt vom Menschen noch immer generiert. Aber Wipe-Coding wäre halt ein mega geiles Tool eigentlich für so Indie-Studios wie uns, weil wir irgendwie 10, 15 Prototypen vielleicht brauchen klar. Und heutzutage eigentlich nur so 2-3 hinkriegen und dann könnten wir vielleicht 10, 15 versuchen. Ja? Also wir könnten viel besser durchiterieren wahrscheinlich, wenn das gut funktionieren würde, aber ich kenne jetzt aktuell, ich beschäftige mich allerdings auch mit dem Thema nicht so stark, noch keinen Use Case, der mir irgendwie bekannt wurde, wo du Spiele wipe-coden könntest auf einem Level, das für uns angemessen wäre, das wir vertreiben könnten, so quasi. Ne? Aber ist das vielleicht eine Sache, die man mal challengen könnte, ob Wipe-Coding da nicht möglich wäre für
prototypische Ansätze? Das wäre jetzt auch eine Frage, die ich jetzt hätte, ob es bei der Unreal Engine oder bei Unity halt irgendeinen AI-Mode gibt oder sowas, wo du sagst, hey.
Ja, wenn es das noch nicht gibt, wird es bestimmt.
Ja. Also, hey, bitte also Code ist ja AI. Ne? Also wir wissen ja, dass du Code, also die IDEs haben ja alle AI. Das heißt, Coden kannst ja KI unterstützt bereits und das tun wir auch. Die Engines, ja, die versuchen immer mehr. Also auch vor allem Unreal versucht da viel zu pushen und viel möglich zu machen. Aber das ist noch in den Kinderschuhen.
Okay.
Ne? Okay. Also das ist wirklich dieses, wie ich sage, ne? Also durch die höhere Komplexität ist alles dort deutlich versetzt vorhanden. Und auch nicht in diesem starken professionellen Gedanken, wie wir es aus anderen Bereichen halt eben kennen. Das hat ein bisschen was mit der Branche an sich zu tun, wie die Branche funktioniert, weil wir reden ja bei der Games-Branche nicht von einer Tech-Branche, sondern das ist Tech- und Kreativbranche. Also es sind da mischen sich beide Welten unglaublich stark. Und so stark, wie du mit einer kreativen Person arbeitest, arbeitest du als technisch im Webbereich oder so. Da hat man durchaus noch sehr, sehr stark getrennte Bereiche und im Gaming-Bereich geht es Hand in Hand teilweise, weil es einfach ineinander läuft und dadurch hast du halt eben starken kreativen Einfluss und du hast natürlich deutlich unterschiedliche Anforderungen. Die Techies hätten gerne Struktur und die Kreativen hätten gerne Freiheit und du bist in diesem Umfeld und versuchst dann halt natürlich irgendwas hinzukriegen, was dann halt eben noch immer das Ergebnis produziert, was da produziert werden soll. Du hast deine Regeln, du hast all das, was du aus dem Webbereich kennst, auch die ganzen Tests und Abnahmeprotokolle und all den ganzen Kram machst du auch. Aber du hast immer noch so eine gewisse Flexibilität drin, gerade für die Kreativen, für den kreativen Bereich, weil du kannst da vor allem nicht anfangen, dieses technische Strukturierte reinzuholen, weil das killt halt eben Kreativität am Ende, wenn du das dann halt einfach zu stark dort einbaust. Das heißt, gewisse Guidelines sind gut, aber jeder Kreative braucht halt seine Freiheiten. Und ich sag mal so, für mich ist jeder kreative Task ein Spike. Also etwas, was eine Recherche benötigt, um zu schauen, wie brauchen wir es, ja. Und das kennst du vielleicht auch so aus Tech-Projekten oder so oder aus anderen Bereichen. Gerade dann, wenn du nicht weißt, was du genau konkret brauchst, weil die Vision einfach, während man das tut, erst sich entwickelt, macht es immer Sinn, nicht zu sagen, ich mache das jetzt in der Zeit, sondern immer erstmal sich die Frage zu stellen, was brauche ich, um das hinzukriegen? Anschließend, nachdem du diese Recherche gemacht hast, kannst du rübergehen und sagen, okay, darüber reden wir jetzt ganz konkret. Aber dieser Ansatz, immer konkret zu sagen, ja, das mache ich jetzt so und so, ohne zu wissen, ob es sinnvoll ist oder nicht für das, was man da tut, das ist halt eben genau das, was ich sehe, was im kreativen Bereich halt nicht dauerhaft präsent ist. Du kannst da einfach nicht sagen, immer, es wird auf diese Weise passieren. Ja. Da ist ein großer Teil des Backlogs halt Spike.
Ja.
Also sind Spikes und das ist völlig in Ordnung so, weil das sorgt dafür, dass halt auch kreative Gedanken dann auch sich komplett entfalten können, weißt du?
Spannend, spannend. Du hast gerade schon so ein bisschen angerissen mit den Prototypen und du bist ja auch so der Resident Expert für das deutsche Fördersystem. Wir haben ja auch schon oft Podcast öfter mal darüber geredet. Ich finde es immer ganz spannend. Erklär doch nochmal so ein bisschen, wie das in eurer Branche funktioniert und warum es diese Prototypen gibt und wie überhaupt auch so die betriebswirtschaftliche Seite aussieht, bis so ein Spiel als wirkliche Vollversion dann auf dem Markt ist, was davor eigentlich alles passiert und was davor auch alles vielleicht nicht entwickelt wird oder in Frühstadien stecken bleibt. So dass, ja.
Ja, also wir haben ja 2016 angefangen, also so wirklich serious. Damals gab es noch keine, also zumindest mal für uns in dem Scope, gab es nur eine einzige Förderung, die man hätte damals beantragen können, glaube ich. Das war die Medienförderung. Denn wenn wir jetzt über Fördersysteme für Gaming reden, dann reden wir davon, dass es eine Förderung gibt auf Landesebene immer und es gibt Förderung auf Bundesebene und es gibt Förderung auf EU-Ebene.
Mhm.
Also du kannst im Grunde drei verschiedene Arten von Förderung anzapfen und versuchen, da halt eben deine Energien reinzustecken. Aber das ist halt so, wie man es halt oft hat. Eine Förderung bedeutet immer, dass du in einem Antragsverfahren drin bist und du hast keine Garantie, dass du diese Förderung auch tatsächlich kriegst, bis du nicht den Bewilligungsbescheid vorliegen hast. Das heißt, alle Aufwände, die du bis zu dem Zeitpunkt investieren musst, und die sind nicht unerheblich, die gehen komplett auf eigene Kosten. Und natürlich reden wir auch von gewissen Zeiträumen, die du halt einfach mit einplanen musst. Wenn du nicht weißt, wie Förderung funktioniert, dann macht das absolut Sinn, davon auszugehen, dass es ein Jahr dauert, bis du die Antwort hast.
Mhm.
Ja, also so ungefähr. Ne? Okay, meistens ist es nicht der Fall, würde ich sagen. Es kommt auch beispielsweise darauf an, wann eine Förderung eine Submission hat. Also es gibt ja so Antrags- Zeiträume, wo du dann beantragen kannst, aber es gibt auch Förderungen, die haben keinen Antragszeitraum, die sind einfach ganzjährlich verfügbar, die kannst du halt anzapfen. Ne?
Ja. Und die Branche ist schon ziemlich abhängig von diesen Förderungen, oder?
Ganz genau, weil die Kreativbranche, also es ist ja auch Kreativbranche quasi, also Games ist ja nicht nur Tech und viele der traditionellen Förderungen, die wir kennen oder die es gibt, auch von der KfW und jetzt hier in Hessen beispielsweise der WIBank, die passen nicht in diesen Use-Case-Games rein. Also man könnte nicht mit den Instrumenten, die wir bisher hatten, hier in Hessen oder auch teilweise bundesweit, konnte man Games in der Form noch nicht abdecken. Und das hat viele Gründe. Ich habe ja auch, ich kenne auch nicht alle Programme quasi, aber ich kenne einige. Und das hat oft den Hintergrund, dass wir Innovationsförderung beispielsweise haben in Deutschland. Aber Games werden nicht unbedingt als Innovation gewertet. Vor allem, wenn du vorhast, ein Spiel zu entwickeln.
Okay.
Und bei den Innovationen, das zu verargumentieren, es geht ja auch immer so ein bisschen um die Verargumentierung, dass die stichhaltig ist. Da haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass es in den meisten, also in allen Fällen nicht relevant war oder nicht möglich war, da zu beantragen. Man wird in den meisten Fällen dann darauf verwiesen, dass es dafür extra eine Games-Förderung gibt.
Mhm.
Wenn man allerdings dann sagen würde, hey, ich will ja gar kein Game machen, sondern ich will Game-Tech machen. Also ich will ein System bauen, das man in diesem Kontext benutzen kann. Dann ist es wieder möglich vielleicht, aber auch nur vielleicht, weil dann braucht man ganz klare Vorgaben, teilweise auch schon ein Pilotenprojekt, der vorangegangen sein muss. Es kommt darauf an, welche Förderung man dann quasi beantragt. Aber es gibt nicht nur diese Games-Förderung, es gibt ja auch noch ganz klassische Förderungen. Und wenn man sich mit denen beschäftigt und auch eine Vision hat, was man eigentlich erreichen will, dann kann man schauen, ob man da nicht irgendwie Synergien aufbauen kann zumindest. Ja, es ist wirklich sehr schwer, weil du darfst nicht doppelt fördern. Also du darfst jetzt nicht irgendwie eine andere Förderung mit einer anderen irgendwie kombinieren und das Gleiche damit finanzieren quasi. Mhm. Aber was durchaus möglich ist, ist zu sagen, hey, das eine ist das Projekt. Und das andere ist ein System, das wir bauen wollen und das Projekt nutzt es beispielsweise als Use Case das erste Mal.
Aber wenn wir jetzt also mal so bei
da kannst du schon gewisse Sachen verheiraten dann. Ja. Aber die müssen klar getrennt sein dann voneinander.
Aber wenn wir jetzt mal so bei der reinen Games-Förderung bleiben, also wir nehmen uns doch mal so ein bisschen mit, so klassischerweise, wie entsteht so ein Game von der Idee über Prototyp, Förderanträge bis zur Vollversion, wie läuft es hier so?
Also jeder macht es ja ein bisschen so, wie er es für richtig hält.
Ja, da gibt's nicht
wie läuft es
bei dir?
Ja genau, wie läuft's bei uns? Also meistens, und das so sind jetzt unsere aktuellen Projekte alle auch so entstanden, ich mache eine Marktrecherche, was geht. Und ich mache vor allem Sessions mit dem Team, das zu dem Zeitpunkt auch da ist, um darüber zu reden, was interessiert euch und wo seht ihr Chancen. Und dann gibt es dann halt eben noch eine Marktanalyse. Dafür gibt es dann so Tools, die du nutzen kannst, um Berechnungen zu tätigen, um Daten zu erheben, um mal zu gucken, hey, was läuft denn eigentlich hier so in der Branche gerade? Wo sind die Trends von diesem Jahr, vom letzten Jahr? Wie läuft es? Wurde es besser? Wurde es weniger? Da kannst du sehr kalkulatorisch quasi drangehen und auch heutzutage wahrscheinlich eine AI einfach den ganzen Input geben und sagen, hier, sag mir mal jetzt den Trend aus diesen Daten. Aber es ist am Ende wirklich so, dass wir in einer Art Mindmapping auf dem Miroboard, das ist ein Tool, wo man quasi zusammen auf einem Blatt Papier quasi dann zusammen kollaborieren kann und eine Art Mindmapping dann auch machen kann in dem Fall. Und dann machen wir Mindmapping, wir haben dann quasi so Sessions, wo wir darüber reden, warum wir diese Konzepte für sinnvoll halten, warum wir sie umsetzen können, weil es ist heutzutage nicht mehr so relevant, also wir haben uns ja auch weiterentwickelt und wir stellen heute Fragen nicht nur, was finden wir cool, sondern was können wir auch umsetzen oder wofür haben wir die Ressourcen auch teilweise und wofür haben wir sie nicht. Nur weil du sie umsetzen kannst, heißt ja nicht, dass du diese alle Ressourcen auch dafür aufwenden kannst. Also da wir ja auch noch den Consulting-Bereich haben, müssen wir immer so schauen, also mit Ressourcen meine ich Personal, ne? Und das macht es halt wirklich sehr schwer, aber du musst erstmal feststellen, was kannst du umsetzen, was kannst du dir leisten umzusetzen und dann auf der anderen Seite guckst du, was marktrelevant auch ist und dann versuchst du den Crossover zu finden.
Wenn ihr dann eine coole Idee habt, von der ihr überzeugt seid, das wollen wir machen, wie geht es dann weiter?
Dann fängt das große Spiel an. Also am besten hast du schon zwei Schritte vorneweg auch schon angefangen, die Anträge für Förderung zu stellen. Okay. Weil die Sache ist die, dass... Also,
wenn ihr nicht wisst, wie das geht mit den Anträgen, ruft ihr bei EOB an, seine Handynummer wird jetzt eingeblendet.
Oh nein. Ich kann vielleicht ein paar Tipps geben, aber da muss man leider durch den Fleischwolf. Das geht nicht anders. Man muss einfach lernen, diese Sprache auch zu verstehen, die Förderlogiken zu verstehen, wenn man vorhat, Förderung abzugreifen. Ganz wichtig, Förderung ist ja nur eine Möglichkeit, wie du finanzielle Mittel auftreiben kannst. Es gibt ja noch ganz viele andere. Es gibt Investoren, es gibt Publisher, an die du dich wenden kannst. Self-Investment, du kannst auf Kickstarter gehen, Crowdfunding machen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man etwas finanzieren kann. Finanzierungsmodelle ist jetzt ein Bereich für sich, würde ich mal sagen. Und Förderung ist halt etwas, was in den letzten Jahren immer zunehmend stärker in den Fokus geraten ist in der deutschen Spielebranche, weil wir halt eben die Bundesförderung haben, muss man sagen, wirklich sehr, sehr gut ist. Denn dort kriegst du und kannst du bekommen bis zu 50% deiner Projektkosten gefördert. Was halt schon eine
für
Menge
ist. Für das komplette Spiel?
Fürs komplette Spiel, ja.
Okay, krass.
Und es ist nicht nur eine Förderung, die irgendwie für Produktion gedacht ist, sondern du kannst auch tatsächlich nur einen Prototypen damit erstmal fördern, um daraufhin erst die Produktion zu fördern, ja. Und die ist gut gestaltet für die Games-Branche, also wirklich sehr passgenau für die Games-Branche gestaltet, für die Anforderungen, die die Games-Branche hat. Natürlich hast du diesen ganzen Overload von Bürokratie und all den ganzen Kram, den kann dir leider hier in Deutschland niemand ersparen. Also es gibt einfach keine Förderung, die ohne Bürokratie läuft und man muss halt schon mit ein bisschen Workload da rechnen. Also jetzt im Bereich Bundesförderung würde ich sagen, ich habe wahrscheinlich jetzt für unser Konzept, das ich letztes Jahr eingereicht habe, effektiv einen Monat komplett in Workload gerechnet, im letzten Jahr dafür investiert, um durch den Antragsprozess zu gehen und die ganzen Loops und so weiter und so fort. Und da reden wir nicht davon, von den Aufwänden, die auch währenddessen noch notwendig sind.
Ja, klar.
Nachweise, die du erbringen musst und so weiter und so fort. Aber einen Monat sind dafür draufgegangen und es gibt aber auch Förderung, gerade die Länderförderung, die sind ein bisschen entspannter, weil die Bundesförderung ist ja schon so eine Ebene höher. Wenn du noch höher gehst auf die EU, auf der EU-Ebene, dann wird es sogar noch krasser und auf der Länderebene hast du eigentlich am wenigsten Stress so mit Bürokratie, aber natürlich hast du es dort auch. Aber dort wirklich am wenigsten. Also ich würde sagen, Submission für unsere Länderförderung ganz kurz, 2 Wochen, dann bist du fertig.
Okay.
Also in 2 Wochen kannst du was wirklich zusammenbringen, was auch wirklich Hand und Fuß hat, denke ich.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Ihr setzt euch zusammen, ihr brainstormt, ihr habt eine Idee für ein neues Spiel, dann machst du als erstes den Förderantrag.
Was am besten schon vorher.
Schon vor der Idee, okay. Okay.
Es dauert halt
und
eben.
Was ist dann der dritte Schritt? Was passiert dann?
Genau, denn der dritte Schritt ist, dass du quasi anfängst, konzeptionell dran zu gehen. Wenn du Förderung beantragt hast, dann macht es absolut Sinn, dann an der Stelle schon bereits einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn zu beantragen. Das heißt, du darfst mit dem Projekt schon starten, ohne dass du eine Zusage bekommen hast. Wenn du die Zusage nicht kriegst, hast du Pech gehabt und du liegst auf den Kosten. Aber wenn du die Zusage kriegst, dann kannst du alles nachwirkend nochmal anrechnen lassen.
Das heißt, wenn du eine Förderung kriegst, erwarten die von dir, dass du noch nicht mit dem Projekt angefangen
hast,
wenn die Förderung zugesagt wird.
Korrekt.
Gott, wie realitätsfern ist das denn?
Das ist sehr realitätsfern, aber so ist es halt nun mal.
Krass.
Aber wir reden ja nicht davon, dass du, also du darfst nicht mit dem Projekt angefangen haben, aber so einen Pitch musst du ja schon haben, ne? Also Marktrelevanz, diese ganzen Recherchethemen, die kannst du alle machen.
Ja.
Alles, was du halt eben zum Ausfüllen für so einen Antrag halt eben brauchst und vielleicht noch einen Ticken mehr so.
Aber keine Zeile Code geschrieben haben.
Genau. Okay. Keine Zeile Code, das Projekt darf noch nicht existieren. Vielleicht hast du ein paar Skizzen gemacht, so Konzeptskizzen oder so, das ist völlig in Ordnung. Das ist jetzt auch nicht so ein Stein gemeißelt, wo da jetzt irgendwie der Schlussstrich gezogen werden kann. Aber man kann sagen, alles, was für den Antrag relevant ist, um zu zeigen, was dein Konzept ist, ist okay. Mhm. Und alles, was den Projektbeginn betrifft, ist nicht okay.
Okay, gut. Und dann angenommen, ihr habt dann die Förderung zugesagt bekommen, sagen wir mal erstmal nur für einen Prototypen. Wie geht's dann weiter?
Dann wird es endlich mal spannend. Da macht es endlich mal Spaß. Das dauert ein bisschen, aber da macht es Spaß. Da fängst du eigentlich an, je nachdem, welche Rolle du halt quasi im Team hast und wie du auch aufgestellt bist. Bei uns gibt es den Projektmanager, der nennt sich auch Game Director jetzt im Game-Bereich, aber kann man nennen, wie man will. Es gibt den, die Person, die quasi die, auch Product Owner vielleicht, die Vision für das hat, was da kreiert werden will. Mhm. Das macht oft jemand aus dem Game Design. Also Game Design ist ein Studiengang. Und viele Game Designer machen dann auch irgendwann Game Director und weil die halt eben die Vision dann halt auch quasi mitverantworten. Aber da gibt es halt auch viele Subkategorien von Game
Design. Also schon auch eine künstlerische Person oder... Ja. Öfter also künstlerisch als Coder oder so gemischt?
Es
oder?
Kommt aufs Projekt an. Okay. Also wenn du, ich weiß nicht, ob der
Faktorio was sagt. Wenn du viele Rätsel einbaust,
oder Age of dann Empires, ist ja ein Techie. Ja. Also ich weiß nicht. So, lass uns mal ein technisches Spiel nehmen. Wenn du ein Age of Empires hast, sehr technisch getrieben, dann kann es sich vielleicht lohnen, jemanden zu nehmen, der eher tech-orientierter ist, weil das jetzt nicht so krass visuell den Schwerpunkt legt, ne? So sehe ich das quasi auch, aber es macht jeder auch so ein bisschen, wie er es für richtig hält. Ich sag ganz klar, wenn der Fokus auf Visualität ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, eher einen Kreativen zu nehmen, aus meiner Sicht so im Allgemeinen. Und wenn der Fokus eher auf dem Technischen liegt, weil das eher ein systematisches Spiel ist, dann macht es dann doch schon Sinn, eher einen Techie zu nehmen und es auch systematisch in der Planung anzugehen. Ja. Das würde ich jetzt schon unterschreiben. MyDMer beispielsweise, visuelles Coden, habe ich gesagt. Also da ist das Coding gar nicht so im Vordergrund. Da geht es um die visuelle Darstellung, da geht es um die Narrative, um das Emotionale. Da geht es viel um Story und den ganzen Aspekten. Das heißt, da eine kreative Person als Kopf zu setzen, macht absolut Sinn und ist auch genauso gewesen und ist auch weiterhin jetzt so. Und auf der anderen Seite jetzt für das neue Projekt, das wir da haben, da wird es ganz klar sein, dass es tech-getrieben sein wird. Ja? Da sind wir quasi noch in den Anfangsschuhen, aber das wird ein systematisches Spiel sein. Da wird es dann eher ein Techie sein, der dann das Projekt quasi leitet. Und das kann Fall ich jetzt erstmal sein beispielsweise, der die Grundfeste quasi legt. Und dazu, und jetzt kommt's, was du eigentlich hören wolltest vielleicht, es wird dann ein Game-Design-Dokument geschrieben.
Herzlich willkommen zu EOB interviewt sich selbst.
Danke. Und und dieses Game-Design-Dokument ist quasi das Manifest für das Spiel.
Okay, gut, aber nochmal so ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene. Also der Game-Designer und sein Team setzen sich dann dran und implementieren dann einfach den Prototypen.
Nee, die schreiben erstmal das Game Design Dokument. Also
auf der Makroebene, das Game Design Dokument dient dann dazu, am Ende einen Prototyp in der Hand zu haben.
Genau.
Und kein Prototyp kann ich mir wie eine Demo vorstellen, so klassisch wie früher die CD in der Computerbild Spiele? Oder was ist genau ein Prototyp, wenn du Prototyp sagst?
Das ist ein sehr interessantes Ding, weil Prototyp ist schon, also es kommt drauf an, wie du es definierst. Weil was verstehst du unter einem Prototypen, was versteht jemand anderes unter einem Prototypen?
Was verstehst du denn darunter?
Ich verstehe darunter, dass ein Prototyp schon gewisse Zyklen durchgegangen ist. Also ein Prototyp ist nicht das Erste, was du machst. Okay. Das Erste, was du machst, ist eigentlich eine Skizze oder ein sehr, sehr rough designtes Ding, was sehr einfach zu verstehen ist quasi, was du vielleicht in 1 bis 2 Wochen auch zusammenbastelst. Das kann in der Engine sein, das kann was Digitales sein, das kann aber auch nur irgendwie Pappaufsteller sein und Lego gebaut oder so. Ja? Vielleicht kannst du diese Vision, die du hast, in Lego gut darstellen. Machst du das erstmal. Du hast aber quasi erstmal diese eine Phase, wo du erstmal das Konzept validierst, ob das überhaupt sinnvoll ist und spaßig ist, bevor du überhaupt so weit gehst, dass du einen Prototypen dafür baust.
Okay.
Dann hast du dazwischen noch, und das sehen jetzt vielleicht viele anders, aber ein Vertical Slice quasi ist so quasi die Vorstufe von den Prototypen. Viele setzen es aber auch auf die gleiche Ebene. Also
was Ende zu Ende schon funktioniert, aber nur ein sehr kleiner Teil ist.
Genau. Okay. Der Vertical Slice zeigt das Hauptding von dem Spiel, also von dem Erlebnis, das du eigentlich darlegen willst. Das fängt es komplett schon ein. Das ist schon mehr als einfach nur ein paar Lego-Bausteine gemacht haben oder irgendwie was Konzeptionelles dargelegt zu haben.
Ein Durchstich, würde man vielleicht auf Deutsch sagen.
Ja. Genau. Und dann kommt als allerletztes erst der Prototyp. Und du iterierst in all diesen Phasen, bis du immer sagst, hey, grünes Licht.
Und der Prototyp so ist dann spielbar und in Look and Feel auch schon das, was das Endprodukt mal sein soll.
Genau. Okay. Ja, also der Prototyp hat oft halt einfach, ist schon sehr polished. Ja. Es ist quasi die perfekte Steilvorlage und zeigt, was am Ende da sein wird.
Und was machst du mit dem Prototyp dann? Wo gehst du dann mit dem hin? Ist da deine Förderung an dem Punkt jetzt schon aufgebraucht? Oder?
Wenn du eine Prototypenförderung beantragt hast, dann ja.
Okay.
Wenn du,
sagen wir mal, hast du
wenn gemacht, du vorausschauend okay, das heißt, warst und gesagt hast...
deine Kohle ist alle, du hast den Prototyp gebaut, es ist eine spielbare Demo bei rausgekommen und wo gehst du mit der dann hin? Zum nächsten Fördertopf oder
kannst du machen? Kannst du machen. Also dann wieder alle Instrumente der Finanzierung sind wieder offen. Du musst jetzt dir überlegen und am besten nicht genau dann, sondern also in dem Moment, wo du mit dem Prototypen anfängst zu entwickeln, überlegst du schon, wie kann ich das weiterfinanzieren? Ne? Du überlegst nicht eine Woche vorher, du überlegst in dem Moment, wo du weißt, du kannst den Prototypen umsetzen und dann ist sofort relevant für dich, wie kannst du nach dem Prototyp weiterfinanzieren und nicht irgendwie danach. Und dann hast du viele Instrumente wieder. Förderung ist wieder ein Instrument natürlich. Da kannst du dann beantragen für den Zeitraum nach dem Prototypen. Aber ganz wichtig, wir reden ja bei den Förderungen nicht von 100%, ne? Also du brauchst ja noch einen Eigenanteil. Also irgendwie muss die Kohle herkommen. Bei uns kommt sie jetzt quasi durch das Consulting, ne? Also wir haben ja eine Querfinanzierung quasi. Bootstrapping nennt man das auch. Aber es gibt auch Kredite, das gibt es auch Self-Investment und so weiter und so fort. Ne? Also irgendwo musst du ja die Kohle herkriegen. Ja. Wenn du zu den Glücklichen gehörst, hast du einen Publisher gefunden, der dein Konzept so gut fand, sehr unwahrscheinlich,
dass der die andere Hälfte
übernimmt. Dass er auch sogar sagt, hey, bei den Prototypen, da bin ich auch schon dabei.
Okay.
Da musst du gar nicht mehr selbst zahlen. Nee, ich nehme diese 50% oder was auch immer, nehme ich dir. Aber diese Erlebnisse, die sind so gut, das ist ein Lottogewinn.
Okay, passiert nie.
Ja, die heutigen Publisher sind eher, also gerade Publisher, Investoren gehen eher auf die Company, ne? Also gerade wenn wir von Investoren reden, das kann mal geben, dass es irgendwie einen Investor gibt, der irgendwie ein Spiel oder ein Projekt fundet oder sowas, aber meistens sind die Investoren eher interessiert, in die Firma zu investieren und nicht unbedingt direkt in ein Projekt, ja. Mhm. Wenn man gerade so Projektinvestment betrachtet, sind es eher so die Publisher, die Verlage quasi jetzt aus der Buchbranche, ne? Mhm. Und die sind in der Lage zu finanzieren, aber die finanzieren ja nicht ohne Grund. Also gerade wenn wir jetzt, bleiben wir mal beim Buchbeispiel, du musst ja schon was zeigen, dass das Potenzial hat, damit die sagen, wir investieren da Geld rein, weil du kriegst nicht einfach nur Geld, nur weil du 2-3 Seiten schön geschrieben hast über ein Konzept. Ne? Okay. Das ist für die Förderung reicht das, für einen Publisher reicht das nicht.
Also entweder du finanzierst es selber quer, bootstrapped, oder findest einen Publisher, oder du machst Förderung oder auch eine Mischung. Keine Ahnung, Hälfte Förderung, Hälfte Publisher oder Hälfte Förderung, Hälfte selber finanziert.
Da gibt es ja auch noch Crowdfunding, genau. Könnte man dann auch untermischen.
Sozusagen mit dem Geld entwickelst du dann die Vollversion.
Genau.
Wie viel Prozent der Prototypen schaffen es in diese Stage, würdest du sagen?
Ja, das ist, also die meisten schaffen es natürlich nicht. Also viele aber Prototypen so bleiben
jeder für immer Zehnte Prototypen. Oder jeder 20.
Ja, gut, die Statistik kenne ich jetzt so.
So aus deiner Erfahrung aus.
Aber ich kann dir eine andere Statistik nennen, die ich mal vor ein paar Jahren genannt habe. Nur jedes 10. Spiel ist überhaupt erfolgreich genug, um das Geld wieder einzuspielen, was es gekostet hat und noch mehr.
Ja. Vielen Dank für diese Frage. Lassen Sie mich auf eine andere antworten. okay. Und dann, angenommen, du hast jetzt noch keinen Publisher, sondern du hast es bootstrapped und mit Förderung gemacht und irgendwann ist dein Spiel fertig. Wie kriegst du es dann auf den Markt? Also was kommt dann?
Ja, also du hast auch während des Prototypens immer Marketing. Marketing ist allgegenwärtig präsent. Ja. Du kannst es komplett ignorieren. Aber dann ignoriert man das später halt auch komplett.
Okay, also Vertrieb so macht ja alles selber.
Ja, das musst du immer
alles geria-mäßig so.
Und das sind natürlich Kosten und Aufwände, Marketing. Die kannst du nicht von der Förderung abgerechnet bekommen. Weil die Förderungen sind nicht. Projektförderungen, sind keine Förderungen für Marketingmaßnahmen oder sowas.
Okay, krass.
Das heißt, Marketing musst du schon noch selbst zahlen. Das bedeutet aber auch, dass unsere Förderungen darauf ausgelegt sind,
das heißt, nur Entwicklungskosten sind davon abgedeckt.
Genau. Das heißt, du hast, wenn du nicht weißt, wie du das finanzierst mit dem Marketing, wirst du schon sehr stark in diese Richtung gedrängt, mit Publishern oder irgendjemandem zu arbeiten, der Marketing für dich macht. In einem guten Average Case hast du einen Publisher, der sagt, hey, ich mache das Marketing für dich und du machst das Spiel zu Ende. Wir beide stehen uns nicht im Weg. Ich gebe dir kein Geld, du gibst mir kein Geld und wir leben von diesen Revenues, die wir dort am Ende dann durch den Verkauf tätigen. Das ist so der normale Deal, den du heutzutage kriegst. Mhm. Wenn du Geld kriegst von einem Publisher, dann ist es schon wirklich schon was Besonderes, weil das passiert nicht mehr so vielen heutzutage.
Okay.
Genau.
Krass.
Und das Marketing hast du halt immer dabei und das, womit du halt am meisten eigentlich profitierst, sage ich mal, ist dir eine Community aufzubauen und einen langen Atem zu haben, weil du musst ganz klar damit rechnen, deswegen habe ich diese Statistik genannt, nur 1 von 10 Spielen statistisch gesehen, das war die letzte Statistik, die ich gelesen habe, vor ein paar Jahren, schafft es überhaupt, das Geld wieder reinzuspielen für einen Publisher, also okay. Ganz wichtig für einen Publisher, 10% und von diesen 10%, von diesen einen reinvestiert sich alles andere, was sie da an Failed-Projekten hatten. Ne? Also die haben 10 investiert und 1 holt alles raus und mehr, ne? Von den 10. Okay, und wenn du diese Statistik dir selber unterlegst, dann weißt du ja ungefähr, okay, ich kann Glück haben, dass mein erstes Projekt vielleicht jetzt schon direkt erfolgreich wird, aber sehr wahrscheinlich bin ich irgendwo in dieser Range der statistischen.
Wahrscheinlich habe ich gerade eins von Statistik den anderen 9 erwischt.
Und ich muss irgendwie diese 10 Spiele hinkriegen wahrscheinlich. Vielleicht muss ich, aber es ist Statistik, vielleicht muss ich auch 20 Spiele machen und die letzten 2 gehen durch die Decke. Ne? Also keiner sagt, dass es 10 Spiele dauert. Und es gibt genug Beispiele, wie Firmen, die erfolgreich sind, 10 bis 15 Jahre gebraucht haben, bis sie so erfolgreich sind, wie wir sie heute kennen.
Okay. Und also es ist ja schon eine krasse Journey jetzt so von der Idee bis zum fertigen Spiel oder auch bis zum kommerziell erfolgreichen Spiel. Was hat dich bewogen, dir das anzutun? So? Also bist du Masochist oder?
Ja, was? Scheinbar. Nee, also ich wusste am Anfang
tatsächlich. Wie hältst
du das
aus? So?
Ja, also es ist tatsächlich, weil es Passion ist, weil man wirklich da gerne ist, weil sonst kannst du das nicht aushalten und es macht auch rein kalkulatorisch überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Ich wusste am Anfang meiner Karriere noch gar nicht, dass ich so sehr Spiele entwickeln will. Ich dachte am Anfang, ja cool, Spiele, ich habe immer schon Spiele gespielt und ja, da machst du doch Spiele, ja. Und eigentlich habe ich ja Informatik studiert. Das heißt, ich war eigentlich so auf dem Weg Richtung Programmiererkarriere und so. Und als sich dann diese Tür geöffnet hat über den Pablo und Adam, da habe ich natürlich was an etwas gewittert, geschnüffelt, was so weit in der Ferne für mich lag, dass ich nie daran so wirklich serious nachgedacht habe. Aber als ich dann gemerkt habe, hey, wir können dieses Bootstrapping-Modell machen und damit kann ich vielleicht meine Träume verwirklichen quasi, hat sich da ein Hoffnungsschimmer dann halt quasi gebildet, ne? Und der hat sich dann auch relativ schnell wieder gelegt übrigens, weil nach ein paar Jahren das nicht erfolgreich sein auf Mobile, waren wir schon sehr, sehr, also ich jedenfalls, sehr, sehr abgeschlagen und auch sehr demotiviert in einer Phase. Und dann hat mich in dem Moment tatsächlich der wahre Grund getroffen, warum ich gerne doch in der Spielebranche bin oder sein will. Das war so 2018 oder 19 oder so, da waren wir auf der Gamescom.
Ja.
Ich weiß nicht mehr genau welches Jahr, weil wir waren öfter da. Und das war dann, wir waren da in der Business Area und ich habe dann gesehen, wie so alle tüchtig halt ihre Spiele präsentieren, Business Meetings haben und auch diese gesamte Atmosphäre. Ne? Diese, da hast du Schlipsträger, da hast du nicht Schlipsträger, Leute mit Hoodies, die Business Termine haben. Es ist eine sehr, sehr lockere Branche, die getrieben ist von Tech und Kreativität zugleich. Mhm. Ja? Und das zu spüren, also dieses der kreative Impuls plus Tech und es verbindet sich zu etwas Neuem und Schönem, okay, so. Ja. Diese Atmosphäre dieser Gamescom oder generell von Gaming-Messen, das hat mir einfach gezeigt, wie geil das ist, weil die Leute haben Bock auf das, was sie da machen. Die leben dafür, die sind da mit voller Passion da dran und das ist einfach nur schön gewesen, Teil dieser Community zu sein und da etwas, selbst wenn es so was ganz Kleines war, etwas mitzubewirken und zu sagen, hey, ich gehöre dazu. Ja. Und das hat sich dann in den Jahren dann weiterentwickelt, aber tatsächlich ist es wirklich heute für mich persönlich, weil ich code ja nicht mehr, ne? Ich wollte ja Coder sein, ich code heute nicht mehr. Ja. Aber für mich ist es halt eben genau das, dieses Gefühl, Teil dieser Community zu sein, die ich für so einzigartig halte, dieser Branche. Und die ist ja bei uns mega groß, weil die Gamescom ist die größte Gaming-Messe der Welt. Mhm. Und für B2C, also für Customer quasi. Und dementsprechend haben wir hier natürlich auch so eine gute Grundlage zu sagen, die Branche ist repräsentativ, also das, was dort stattfindet, ist repräsentativ für die Branche und so ist sie halt. Und ich feiere das halt mega. Ne? Also ich bin super happy da, weil es einfach nicht so klassisch Bankenbranche oder Versicherungsbranche oder was auch immer Branche ist. Es ist was ganz Besonderes, weil da halt Kreativität halt auf Tech trifft. Und das ist genau das, was ich mir wünsche quasi. Ja? Dass genau das treibt. Und ich glaube auch, abseits davon in den Jahren danach, 3D-Entwicklung ist, glaube ich, auch die Zukunft. Also da gibt es so viele Buzzwords aktuell so im Industriebereich, Digital Twins, aber auch sowas wie wie AR und den ganzen Kram, der jetzt da gerade kommt. Also das muss ja alles gerendert werden. Wenn du Objekte in einem dreidimensionalen Raum platzieren willst, dann machen es logischerweise Leute, die aus diesem 3D-Bereich kommen oder halt Leute, die halt aus dem ganz klassischen Web-Bereich kommen und sich weiterentwickelt haben und weitergebildet haben für den Bereich. Aber du kannst 3D-Software und 3D an sich heutzutage gar nicht mehr wegdenken. Alle UI-Displays, die du in einem Fußballspiel siehst, die auch gerendert werden oder in der Olympia und all den ganzen Kram, das muss ja irgendwo gerendert werden, das muss ja irgendwo hergestellt werden und dafür braucht es Software und so weiter und so fort. Selbst wenn es jetzt nicht Unity-Software ist, die dort zur Anwendung kommt, aber du brauchst Software, um dreidimensionale Sachen oder digitale Sachen darzustellen und da reicht nicht nur Spiele oder Webentwicklung, Entschuldigung. Da brauchst du halt eben mehr, ne? Und ein Beispiel ist jetzt bei auch sowas wie eine Mondlandung oder eine Marslandung. Du gehst ja nicht, du baust ja keine Schiffe und hoffst, dass es irgendwie klappt, sondern du simulierst das ja alles. Mhm. Also Simulationen sind sehr, sehr stark eigentlich gerade da in dem Bereich aktuell, weil die geben dir die Sicherheit, zumindest so gut es geht, ohne es selbst durchzuführen, wie es durchzuführen wäre. Ne? Mhm. Und was kannst du daraus lernen? Es hat sich ja jetzt schon ergeben, dass eine Simulation sehr hervorragend dafür geeignet ist, um die Herausforderung einer Umgebung festzustellen, bevor man irgendwie eine, eine Milliarde Dollar-Sonde irgendwie jetzt mal darüber schickt oder Mission da initiiert. Also da ist extrem viel Bewegung drin, ne? Und dementsprechend glaube ich, dass das ja nicht nur cool und kreativ, sondern das ist halt auch vor allem die Zukunft. Und ich glaube, deswegen wird es auch immer stärker in den Fokus kommen. Und AI, also jetzt, weil wir vorhin darüber geredet haben, ich glaube, das wird maßgeblich auch für uns so ein Tool werden, damit wir auch sowas schnell möglich machen können in Zukunft. Also.
Vielleicht als Abschlussfrage, wenn du jetzt jemandem, der gerade irgendwie am Anfang steht, vielleicht gerade Abi gemacht hat oder überlegt, was soll ich studieren oder so und irgendwie Bock hat auf das Thema, was würdest du so jemandem mitgeben? Würdest du empfehlen, deinen Weg zu gehen? Würdest du was anders machen, wenn du es nochmal machen könntest? Oder würdest du sagen, nee, versuch mal irgendwo in einem großen Studio eine Festanstellung zu kriegen? Oder also was mit den ganzen Erfahrungen, dem ganzen Wissen, was du heute hast, was würdest du so einem Newcomer mit auf den Weg geben?
Ich würde sagen, findet über Praktikas heraus, was ihr wirklich wollt. Große Studios haben nicht immer so viel Interesse an Praktikas, vor allem wenn es nicht Pflichtpraktikas sind. Aber sei es irgendwie nur über die Ferien, während ihr noch in der Schule seid, oder auf andere Weise, versucht Praktikas zu kriegen, damit ihr so ein bisschen Eindruck davon kriegt, wie es eigentlich ist. Und ich glaube, am Ende ist es dann doch schon sehr stark, das merke ich jetzt auch bei vielen anderen, du musst einfach mal ein paar Jahre dann dort auch drinnen sein, um zu merken, willst du das oder willst du es nicht? Weil durch ein Praktika oder durch ein selbst wenn es 6 Monate sind, damit wirst du nicht sofort merken, wie die Branche tickt. Ich finde, du musst zumindest mal so 1-2 Zyklen mitmachen. Ne? Genauso wie ich im Webbereich auch irgendwie 3-4 Relaunches oder Transformationen mitmachen musste, bis ich gemerkt habe, also bis ich die ersten Muster erkannt habe, die sich immer wiederholen. Ne? Dementsprechend würde ich sagen, macht Praktikas, holt Berufserfahrung und genauso wie dieser prototypische Ansatz versucht, sehr schnell eine Antwort zu liefern über ein Produkt, das hoffentlich erfolgreich ist auf dem Markt, denkt darüber nach, wie ihr so schnell wie möglich verschiedene Branchen oder Bereiche durchiterieren könnt, kurz reinschlüpfen könnt, um zu bewerten, ist es was für euch oder nicht. Weil ich glaube, diese ganzen Dinge, die man da im Kopf hat, diese Prämissen oder das Wunschdenken, wie man denkt, dass es sein wird, das wird man erst dann sehen, wenn man es dann auch mal ein bisschen gemacht hat. Und dann wird diese rosarote Brille dann auch fallen und dann wird sich feststellen, genauso wie bei mir damals mit der Gamescom, hey, gehe ich jetzt raus aus der Branche oder nee, ich will sogar noch mehr als vorher. Und diesen Moment, den wirst du bei jedem Beruf irgendwann mal erlangen, aber ich glaube, den kannst du am besten erlangen, wenn du einfach viel durchiterierst, genauso wie bei Prototypen.
Und fehlt dir ein bisschen das Coden, also mit Unity oder mit Unreal Engine, weil du bist jetzt, hast ja, also ich meine, krasser Switch, ne, vom Coding, dann hast du erzählt Projektmanagement und jetzt bist du in diesem Sumpf der Anträge irgendwie da so am rumlaufen und aber sehnst du dich manchmal oder sagst du dir, oh hier, keine Ahnung, machst das mal irgendwie nebenbei nochmal mit dem Praktikanten zur Entspannung und dann merkst du eigentlich, es macht dir Spaß oder bist du schon so weit weg, dass du eigentlich nur noch Code liest und vielleicht noch ein bisschen nur noch managst?
Die Antwort ist ja, man vermisst es. Aber es ist nicht so, dass ich mich dadurch unglücklich fühle, weil du hast recht, ich kann es nicht mehr so gut, als dass es den Anforderungen entsprechen könnte, die wir heute haben.
Die
also,
heute braucht, ja.
Ja, ich kann coden, also es ist so, wie du gesagt hast, dieses, man braucht jemanden für KI, also es sollte jemand benutzen, der weiß, was er da tut. Das heißt, wahrscheinlich ist so jemand wie ich, der ja diese Grundlagen beherrscht und ja auch mal gemacht hat, ganz gut geeignet. Also wahrscheinlich wird mir KI sehr helfen, weil ich habe halt nicht dieses ganze tiefe Knowledge. Das kann er mir geben. Aber ich kann zumindest Code-Reading betreiben und verstehe, was da passiert und weiß zumindest mal ungefähr so 80-90%, was schnell beim Überfliegen, was da passiert. Aber es ist unvorstellbar, weil das einfach viel zu komplex geworden ist, was wir für uns in unserer Umgebung machen. Weil wir machen nicht mehr nur schnell mal Prototyp, sondern wir machen tatsächlich modulare Systeme. Ja? Also selbst der Prototyp, der ist im Gedanken mit einem modularen Konzept durchdacht gewesen, sodass du alles rein theoretisch noch immer andocken oder entdocken kannst, weißt du? Und sich jetzt quasi diesen ganzen Regeln zu unterwerfen mit den ganzen Best Practices und Code-Struktur und wie man clean Code schreibt und so weiter und so fort. Ich könnte es gar nicht. Ich könnte Wipe-Coding.
Ja.
Ich bin gut für Wipe-Coding, aber ich bin nicht gut, um was serious zu coden, weil das ist außerhalb meiner Fähigkeiten und ich kann es auch ehrlicherweise, wenn ich das nicht Vollzeit ausübe, recht schwer auch nur erlernen. Ja,
ja gut, klar.
Ja, klar. Das, was ich gut kann, ist aber testen.
Du bist ein guter Generalist,
ein guter Tester.
Alle Selbstständigen.
Ja.
Ich kann halt viele Perspektiven betrachten, weil ich ja in jede Perspektive, also in gefühlt jede Perspektive mal reingeschlüpfen musste oder auch noch immer schlüpfe, je nachdem. Und dadurch habe ich halt so ein sehr weites Spektrum. Ja. Weil wir halt einfach nicht so spezialisiert sein können. Wir sind ja nicht ein Riesenunternehmen, sondern bei uns machen wenige Leute viele Sachen.
Klar.
Und das ist bei mir nicht anders. Ich springe überall rein, wo ich gebraucht werde. Und aktuell ist es so, dass ich im Marketing gebraucht werde.
Ja, okay. Ja, nee, klar. Wie man es halt so macht als Selbstständiger oder als Geschäftsführer oder wie auch immer. Ja. Also Hut ab auf jeden Fall auch an diese Entwicklung. Also ne, vom Informatikstudenten zu erstmal irgendwie ein paar Dutzend Mobile Games mit Unity sich angeeignet. Da das ganze Marketing, Community Management hast du erwähnt. Hast du wahrscheinlich auch alles autodidaktisch irgendwie dir angeeignet. Vielleicht noch ein bisschen hier und da irgendwelche YouTube-Videos geschaut. Und dann rüber zum IT-Projektmanagement hin zu dem Förderexperten. Und dazwischen noch ganz viele andere Sachen halt, die man noch so machen muss. Danke, dass du uns auf jeden Fall mitgenommen hast auf diese krasse Reise, lange Reise, spannende Reise. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, wo du sagst, oh, wir müssen eigentlich auch über dieses Thema reden, das ist gerade voll spannend bei uns in der Firma, oder sagst du, nö, wir haben jetzt hier eigentlich schon voll alles so.
Frage ihn nicht, wir sind schon bei 2 Stunden.
Also ich will mich erstmal sehr bedanken, dass ich hier eingeladen wurde zum Podcast von euch beiden. Also vielen Dank dafür, es war sehr cool.
Wir haben zu danken.
Ich habe mir auch irgendwie ein bisschen aus der Seele geredet, weil ihr einfach mit Fragen um euch geschossen kamt, wo ich selber lange nicht mehr drüber nachgedacht habe teilweise. Ja? Okay. Gerade so im täglichen Hustle denkt man über vieles auch gar nicht nochmal nach. Ja? Das heißt, ich habe auch selber gemerkt, diese Information, die ist irgendwie so 5-6 Jahre alt wahrscheinlich, aber die muss ich jetzt gerade rausgraben. Ja. Was bei uns demnächst abgeht, ist Mighty Emma. Also wir sind da Feuerflamme, dass wir die finale Fassung dann noch releasen können und für unser neues Projekt natürlich. Ne? Das heißt, wir suchen gerade aktuell auch Webentwickler mit Interesse an Spieleentwicklung, weil wir den Consulting-Part halt eben haben und auch eben Games machen. Das heißt, wir suchen immer Leute, die beides können und eher aus der Webschiene dann primär kommen, weil das halt auch eben der Consulting-Part ist so quasi unser wichtigster Part und der Game-Part ist quasi noch einer, der gerade entstehen ist quasi. Und abseits davon, ich glaube, worüber wir mal gerne reden können, ist vielleicht, wie man KI in Games aktuell verwenden kann, ja, weil das ist selbst für uns noch eine Herausforderung und wir haben es auch noch nicht so ganz begriffen, aber wir werden es zunehmend in den nächsten Monaten, wo wir ja auch noch tiefer reingehen in die Entwicklung, auch immer mehr jetzt umsetzen, also Vibe-Coding für Prototypen in Games finde ich sehr, sehr spannend, darüber können wir gerne mal vielleicht reden, sobald wir auch die ersten Erfahrungen gemacht haben, dann melde ich mich gerne nochmal bei euch und teile mit euch meine Meinung und unsere Erfahrungen dann in Bezug auf Vibe-Coding und Prototypen für Games. Ja.
Dazu haben wir, hat Sebastian und ich jetzt ein neues Format rausgebracht, wo wir das dann so, wie sagt man, Screen-Aufzeichnung machen.
Ach, das ist schon ein neues Format, ja. Machen wir das schon, jetzt regelmäßig? Ja.
Okay. Und da können wir mal zusammen so ein Game-Vibe coden, wenn du da Bock hast.
Ja, voll gut.
Jetzt wir dann zu dritt oder so, vor der Kamera, vor dem Desktop und dann versuchen wir in 2 Stunden irgendwie das nächste Big Hit zu coden oder in 3 Stunden oder sowas.
Also wir können ja auch gerne uns an den Projekten bedienen, die wir ja schon im Backlog haben und wir können ja mal schauen, was wir aus den Projekten, die wir schon haben, vielleicht reviven können.
Okay, ja, du bringst mal eine Idee mit, gell? Gut, ja, und dann gucken wir mal, was wir in 2 Stunden gebacken kriegen.
Sehr gerne, ich bin echt gespannt.
Ja, vielen
Dank. So, dann zum Abschluss noch die allerletzte und wichtigste Frage. Eob, du bist ja wahrscheinlich... Bist du auch hier Hardcore zwei kleine Nerds-Fan und kennst das Konzept des Podcasts schon und weißt jetzt, was auf dich zukommt. Aber wie jeder Gast musst du jetzt am Ende der Folge nochmal einen Musikwunsch raushauen. Du bist ja, habe ich gesehen, selber auch mit Suno unterwegs und bist fleißig am Musik publishen. Wir auch. Ja, wir versuchen immer so mit IT- und Podcast-spezifischen Songtexten, aber eben im Stile des Musikwunsches unseres Gastes halt einen Outro-Song zu machen. Die kommen dann auch immer als Alben auf Spotify raus. Unser letzter Gast hat sich... Was war unser letzter Song, Pablo?
Das war ich.
Ja, was hat sich unser letzter Gast gewünscht?
Das war der letzte Gast. Gregor. Achso, nee, Korrei.
Nee, Gregor war der letzte Gast.
Oh, Gregor?
Linkin Park. Ja. Oh, genau, okay. Also Gregor hat sich Linkin Park gewünscht vor 4 Wochen. Vor 2 Wochen haben wir hier die griechische Band gehört, die ich nicht mehr ganz aussprechen kann. Spathia war am Ende,
nicht. Sehr gut, Xenia Spathia, hat Spock gehabt auf 90s Greek Rock.
Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. So, jetzt darfst du eine Band raushauen oder einen Künstler oder einen Sänger oder Musiker oder Solo-Act oder wie auch immer.
Okay. Ich würde gerne den französischen Sänger Teig nehmen.
Das musst du mir kurz buchstabieren.
T-A-Y-C.
Ah, okay. Ja.
Er macht Afro-R&B-Music.
Okay.
Vorwiegend. Und ich mag einfach diesen relaxten, entspannten Flair von Afro-R&B-Music eigentlich. Ja. Und das ist, damit ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Outro auch.
Bin ich mal gespannt, was Suno daraus macht. Ja.
Bin auch sehr gespannt.
Ja, cool. Danke, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank.
Bis zur Vibe Coding Gaming Edition
Session. Oh ja, das wird mich freuen. Wahrscheinlich wird das auch das erste Spiel sein seit langem, dass ich dann auch mal wieder selber hands-on zocke, weil Leute, wenn ihr in die Spielebranche geht, dann ist es nicht so, dass ihr die ganze Zeit zockt. Das ist leider nicht der Fall.
Guck mal, wie nahe er jetzt ans Mikro rangeht, um das zu sagen. Jetzt wird ein Geheimnis verraten.
Geiles Schlusswort.
Dann sehen wir uns wieder bei Vibe, zwei kleine Nerds, Vibe Coding Gaming Edition mit Eob Förderantrag Zengin.
Ja.
Und bis dahin sagen wir ciao.
Bis dann, ciao. Auf
Wiedersehen.
Tschüss.
Entre les lignes de code, je pense à toi. Je suis devant l'écran, minuit passé. Les yeux fatigués, mais je peux pas lâcher. Je débute ma vie comme un vieux projet. Mais ton nom revient dans mes pensées. J'écris du code comme j'écris nos nuits. Des lignes propres mais remplies d'envie. J'crée des mondes où t'es avec moi. Même quand t'es loin, j'te vois là-bas. J'ai bu un univers pour nous deux. Mais t'as quitté le serveur dangereux. J'refraîche nos souvenirs, bug dans le cœur. J'ai plus d'FPS, j'ai perdu le player. Baby, reviens dans ma game. Sans toi, j'lag, j'suis plus le même. T'étais mon niveau suprême. Maintenant je joue solo, ça me fait de la peine. Je voulais de notre histoire en version sans crash, sans au revoir. mais t'as quitté sans sève. Et moi je reste bloqué dans le same level. Je fais des commits mais pas sur ton cœur. J'ai trop de gueule dans mes erreurs. Je pensais qu'on était open source, mais t'as fermé l'accès sans recours. Ton amour c'était une API. Maintenant j'ai plus la clé, j'suis perdu ici. J'code des rêves, mais j'vis des faits. J'ai perdu la proie, j'suis en détail. J'ai trahi encore de nous relancer, mais t'as déjà tout supprimé. J'cache mes peines derrière l'écran, mais ton absence elle est trop présente. Baby reviens dans ma game. Sans toi j'lag, j'suis plus le même. T'étais mon niveau suprême. Maintenant j'joue solo, ça me fait de la peine. J'voulais devenir notre histoire en version sans crash, sans au revoir. Mais t'as quitté sans savoir. Et moi j'reste bloqué dans le same level. Et si j'pouvais roll back le temps, j'courirais chaque moment. Mais dans la vraie vie y'a pas de rôle plus aide, juste des regrets à compiler. Ouais. Entre le code et toi j'ai choisi, mais j'ai tout perdu au final. Baby reviens dans ma guerre.